Bitte, ich möchte Gott um seinen Segen bitten. Herr Jesus, du möchtest auch jetzt, wenn wir dein Wort betrachten, uns lehren. Heiliger Geist, übernimm du die Führung, übernimm du die Kontrolle unserer Gedanken, unserer Aufmerksamkeit, unserer Aufnahmefähigkeit. Wir wollen hören, was du alles durch deinen Knecht Petrus uns zu sagen hattest oder hast und immer noch hast. Und dein Wort ist immer aktuell. Jede Schrift ist von Gott eingegeben und wichtig. Und jedes Wort ist sogar wichtig, jeder Punkt und jeder Komma, jeder Strich ist sehr wichtig, Herr Jesus. Und ich möchte dein Wort einfach lieben, dein Wort ehren, dein Wort einfach zu Herzen nehmen. Rede, Herr, zu uns einfach, wie wir sind hier. Wir wollen in aller Schwache dich verstehen, deine Wege und deine Gedanken. Danke, Herr Jesus, für heute Abend, dass wir hier zusammen sein dürfen. Und ich danke dir auch für die vielen, vielen Bibelschüler, die weltweit mit uns zusammen das durchnehmen, was wir heute Abend durchnehmen und betrachten. Es sind so viele, Herr Jesus, und ich danke dir für diese Fülle der Dienste und der Möglichkeiten, dass wir jetzt dein Wort in Freiheit per Internet auch verbreiten können, in alle möglichen Sprachen. Herr, ich danke dir. Amen. Es ist schön zu wissen, also nicht nur wir hier lernen, sondern auch die anderen. Das gleiche Material ist in Französisch und Englisch noch zu haben. Und wie gesagt, wir lernen weltweit etwa, im Augenblick sind 1700 Teilnehmer. Und manche sind ganz fleißig, 4, 5 Tage später kriege ich schon die Antworten. Und manche sagen, ich bin noch im Verzug. Aber das macht nichts. Wir lernen ja für uns. Und es gibt auch einige Bibelschüler, die sind ganz raffiniert. Und jetzt hat mich ein Bibelschullehrer gefragt, können unsere Schüler das Material auch bekommen? Ich habe gesagt, ladet es runter und dann habt ihr es. Also Bibelschüler in eine Gemeinde, die betrachten, nehmen das auch. Während sie das Neue Testament betrachten, nehmen sie das Material mit durch. Also dann wird in Indien, in der Tamilensprache noch übersetzt, in Afrika, in einer afrikanischen Sprache wird es noch übersetzt. So, das läuft weiter. Wort Gottes läuft weiter. Und ich freue mich, dass wir hier teilhaben dürfen an den Segnungen Gottes, das Wort Gottes reichlich in unserer Mitte wohnen lassen und verbreiten. So, zum ersten Petrus. Es hat nur 5 Kapitel und es sind 35 Seiten geworden bei mir in der Betrachtung. Also, und ich habe jetzt den zweiten Petrus, also wir werden als nächstes den zweiten Petrus betrachten und dann habe ich gedacht, wir können vielleicht ein bisschen kombinieren, den Judasbrief, aber dann habe ich so viel Material für den Judasbrief, obwohl es nur ein Kapitel ist und nur so kurz ist, aber das steckt so viel Sprengstoff drin. Eigentlich, Gottes Wort ist so reich und so füllig und dass wir nicht hetzen wollen, wir wollen uns Zeit nehmen auch, um einfach Gottes Wort zu lernen. Also der erste Petrusbrief ist an die Gemeinde nach Kleinasien geschrieben worden, also heutige Türkei. Das gibt es dort kaum Gemeinden mehr, denn Gott hat ja auch die Sendschreiben an diese Gemeinden geschickt. Ganz besonders hier die Sendschreiben in der Offenbarung Kapitel 2 und 3. So, an Petrus schreibt hier, und wir nehmen an, dass Petrus der Verfasser ist. Er hat den Brief nicht geschrieben, er hat es nur diktiert, oder die Gedanken von ihm sind von ihm hier und die sind hier wiedergegeben. Es ist ein typisch nachpaulinischer Brief, also nach Paulus, oder es behandelt die Themen, die Paulus auch behandelt. Eigentlich die ganze Sache des ersten Petrusbriefs ist, dass die Gemeinden wissen, Petrus und Paulus sind nicht in Widerspruch. Genauso wenig wie Jakobus und Paulus nicht in Widerspruch sind. Gottes Wort ergänzt sich gegenseitig und das ist das Schöne dabei, auch wenn gegensätzlich ist. Und man denkt also, dieser Petrus, was er so schreibt aus seiner Sicht, aus seiner Betrachtung. Und es ist immer so, wenn man eine Sache betrachtet, es gibt verschiedene Arten und Weisen. Der eine sieht es von vorne, der andere sieht es von links und rechts oder von hinten oder von unten oder von oben, je nachdem, wie einer das sieht. So, dieser Brief ist an die Fremdlinge gerichtet, also Zerstreuten. Wir werden darauf noch eingehen. Dieser Brief ist mehr ein Trost- und Mahnbrief und ein Brief Vorbereitung aufs Märtyrertum. Wir wissen ja, die Urgemeinde ging durchs Märtyrium. Sie wurde verfolgt bis geht nicht mehr und es war nicht unterzukriegen. Und die Botschaft des ersten Petrusbriefes ist, seid stark im Leiden. Seid stark im Kampf des Glaubens. Lasst euch nicht entmutigen. Also das ist die Botschaft von Petrus. Lasst euch nicht unterkriegen. Letztendlich siegt der Glaube, siegt die Wahrheit. Also es ist ein mehr Trost- und Ermutigungsschreiben, ein Mahnbrief natürlich auch an die Gemeinde. Petrus war ja der Bischof der Gemeinde oder ein Ältester der Gemeinde. Jesus sagt, du bist der Fels, auf dich, auf diese Erkenntnis will ich meine Gemeinde bauen. Und das kommt alles rüber. Es ist auch interessant, alles, was Petrus so durchlebt hat im Evangelium, das reflektiert sich hier im ersten Petrusbrief in irgendeiner Art und Weise weiter. Das sind typische Stichworte, die hier vorkommen in Christus, dann Charisma, die Gaben, dann die Freiheit, dann Teilhabe am Leiden Christi, Offenbarung, das ist für Petrus ganz wichtig hier, denn er weiß ja auch von sich selbst, denn Fleisch und Blut haben dir das nicht offenbart, sondern der Heilige Geist. Und deshalb ist Offenbarung so wichtig, was er auch hier sagt. Dann der Gemeindebegriff im Kapitel 2, im 2. Petrus, im 1. Petrus 2. Eigentlich alles, was wir haben, wir müssen vom Herrn empfangen haben. Auch die Wahrheit. Wenn du etwas hörst, es muss eine Bestätigung, ein Feedback von Gott in deinem Herzen sein. Wenn du das nicht in deinem Herzen hast, vergiss es. Paulus hat zum Beispiel über das Abendmahl geschrieben, ich habe es vom Herrn empfangen, aber die haben schon 10, 20 Jahre vorher Abendmahl gefeiert, genauso wie vorher. Aber das musste für Paulus eine Bestätigung vom Heiligen Geist sein. Das ist von Jesus, das ist von Gott eingesetzt. Das gilt dann für die Taufe, das gilt für alles, was wir tun. Wir müssen das so als Bestätigung durch den Geist Gottes empfangen. Das ist wichtig, also dass der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass es so ist. Und wenn du eine Bibelstelle liest, natürlich, Menschen haben die Bibel geschrieben und Menschen haben die Bibel übersetzt und die Bibel ist ein menschliches Werk. Aber der Heilige Geist muss bestätigen, das ist das Wort Gottes. Das ist das Wort Gottes und ihr werdet inne werden, ob die Lehre von mir ist, sagt Jesus, oder von Gott. Bei den ersten Christen war es üblich, dass sie nichts übernommen haben, wo sie keine Bestätigung des Heiligen Geistes hatten. Das war üblich so. Also sie haben nicht eine Erkenntnis von irgendjemand übernommen. Nein, sie wollten auch von Gott bestätigt haben. Und deshalb ist auch wichtig, wenn du etwas hörst, eine Warnung, eine Prophetie oder wie wir jetzt hier dieses Rahab-Treffen machen, das musst du selber von Gott eine Bestätigung haben, sonst vergiss es. Sonst ist es für dich nichts und sonst funktioniert es bei dir nicht oder bei mir. Also wenn ich was höre, ihr braucht die Bestätigung des Heiligen Geistes. Wir brauchen auch für alles, was wir in der Bibel lesen, ob es sauber, gut und ordentlich und perfekt ist, wir brauchen immer Gottes Amen. So ist es. So und diese Bestätigung. Der erste Brief von Petrus ist mehr so ein Lehrbeitrag. Eigentlich ist es so wie Glaubensgrundkurs oder Vorbereitung zur Taufe. Also so, das ist also der Sinn des ersten Petrus, Vorbereitung zur Taufe. Wenn du dich taufen lässt, mach dich gefasst, auf was du dich einlässt. Du lässt dich auf Verfolgung ein, du lässt dich auf Schwierigkeiten ein, du lässt dich auf Kämpfe ein, du lässt dich auf alle möglichen Dinge ein. Also das ist die Charismenlehre hier, Kapitel 4, Vers 1, dann das allgemeine Priestertum. Du bist verantwortlich, wenn du Gott nachfolgst und Ja zu Jesus sagst, übernimmst du nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. Das Priesteramt hier. Dann, Petrus spricht Kapitel 2, Vers 10 über das Erbarmen Gottes, dann über die Gemeinde, über Christus und dann auch natürlich über den Menschen selbst, was der Mensch ist, und ermahnt den Menschen, befleißigt euch, setzt alles dran. Es ist interessant, dass Petrus nie seinen Namen verwendet. Also stellt sich hier nicht im Mittelpunkt seinen Namen, obwohl du bist Petrus, auf dich will ich meine Gemeinde bauen. Ich bin der erste Papst, das war er nicht und er wollte auch nie sein und so weiter. Aber dann sagt er, als Diener Gottes, als Mitältester, also war einer von den anderen auch, hat mit ermahnt. So ist es eine Theologie des Martyrertums, eine Vorbereitung darauf. Leiden gehören zum Christentum dazu. Also es ist nicht nur so Schlaraffenzustand, dass man sagt, alles fliegt einem zu, alles ist da, du musst nur zupacken, zugreifen, dich richtig einstellen. Nein, es ist ein Kampf. Ohne Kampf kein Sieg und kein Preis. Das kommt also durch, und dann verwendet er auch Christus als Beispiel. Er sagt, so wie Jesus gelitten hat, so müssen auch wir den gleichen Weg gehen. Er redet von den kommenden Leiden, Kapitel 2, Vers 14 und Kapitel 3, Vers 13, und sagt, das gehört dazu. Es werden Anfechtungen kommen, und die sind auch gekommen. Es ist interessant hier, dass Paulus sehr intensiv auf das Leben mit Gott eingeht. Ihm ist das Leben mit Gott das Wichtigste. Du glaubst, so wie Jakobus, Glaube und Werke, und hier auch, du glaubst und jetzt musst du ausleben. Und zwar an der Seele, durch Leiden, durch Tragen und Erdulden. Die großen Themen bei Petrus hier sind Versuchung, dann die Seligpreisungen der Leidenden, der wohl leidet, selig sind die, der Leid tragen, denn sie werden getröstet werden. Also Hoffnung ist ein ganz starkes Wort bei ihm. Was mir hier auffällt, obwohl Petrus so eng mit Jesus verbunden war und so viel mit Jesus erlebt hat, hier hörst du nichts von Petrus und seiner Beziehung zu Jesus, dem natürlichen Jesus, dem historischen Jesus. Das ist total unwichtig und Nebensache, betont er gar nicht, ich habe Petrus als den Herrn erlebt, wie ich auf dem Wasser ging, was für ein wunderbares Gefühl ich hatte. Nichts von diesen wunderbaren, seligen Gefühlen, da ist gar nichts da. Das alles finden wir im Markus-Evangelium, denn die Geschichte des Petrus finden wir im Markus-Evangelium komplett ausgeschmückt und berichtet und so weiter. Deshalb hat man hier nicht mehr nötig. Und übrigens, er sagt genau das, was auch Paulus sagt. Und der stimmt mit Paulus ja fast immer überein. Und er widerspricht sich nicht, denn die Bibel ergänzt sich. Und er sagt, was Paulus sagt, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist. Wir kennen den historischen Jesus nicht mehr. Und hier in diesem Schreiben jetzt, Petrus interessiert sich ganz wenig, überhaupt nicht, über den historischen Jesus, über das Judentum oder was es auch immer ist. Der Auferstanden ist das Wichtigste. Und die Wiedergeborenen sind die Wichtigsten. Also, was ist der Zweck des Briefes und des Anliegens? Der Zweck ist, dass wir vorbereitet sind, was kommt, dass wir nicht überrascht sind und wo ich vom Pferd getreten dann, ja, das habe ich nicht gedacht, dass es im Christenleben so ist. Es ist interessant, dass gerade in diesem Brief 21 Mal das Stichwort Leiden vorkommt. 21 Mal. Also, das kommt jeden Tag oder fast, ja, permanent zu. Dagegen im zweiten Brief wird Leiden überhaupt nicht mehr erwähnt, weil es auch ein anderes Thema behandelt. Aber hier ist Leiden für Petrus sehr wichtig. Wir müssen leiden. Und wir kennen ja die Legende von Petrus, als er in Rom war und dann die Brüder gesagt haben, Petrus, verlass Rom jetzt, du wirst verfolgt oder die wollen dich fangen, die wollen dich kreuzigen. Und dann geht er aus Rom auf der Via Appia, begegnet ihm der Herr, ist eine Legende, ist wahr oder nicht wahr, das lasse ich dahingestellt, aber an jeder Legende ist eine Wahrheit meistens dran. Und dann fragt der Herr den Petrus, ja, wo gehst du, wo war das, wo gehst du hin? Dann sagt der Herr zu Petrus, ich gehe nach Rom, um zu sterben. Und daraufhin ist Petrus umgekehrt und ist wieder nach Rom gegangen und dann wurde auch dort gekreuzigt nach der Legende. Aber er sagt, ich möchte nicht so sterben wie mein Heiland, Kopf nach unten. So, das ist die Überlieferung. Also deshalb, Leiden ist es so ein Thema für Petrus. Petrus, ein Apostel Jesu Christi, benutzt also hier als diesen Beinamen Kephas, diesen Ehrennamen. Er ist ein verwandelter Petrus, ein gereifter Petrus. Petrus ist war ein sanguinischer Mensch, aber er ist hier jetzt nicht mehr ein Hitzkopf, nicht mehr immer so groß sprecherisch. Er ist etwas ruhiger geworden. Wenn wir mit Gott länger leben, werden wir ruhiger. Wir kommen auf den Teppich runter. Wir werden vernünftig. Nicht immer so, ja, Herr. Und er erinnert sich an so vieles aus seinem Leben und sagt, das, guck mal, wie war ich da so großsprecherisch und wie bin ich jetzt so weit runtergekommen? Denn wenn du alt wirst, hat der Herr zu ihm gesagt, ein anderer wird dich gürten. Du wirst also ein anderer Mensch sein. Du wirst dich selbst nicht mehr erkennen. So, Petrus legt weiter stärkere Betonung in seinem Brief auf die Erwählung, auf das Vorherwissen Gottes und ganz besonders auf den Opfertod Jesu Christi, legt er große Betonung. Wichtig ist diese Erwählung. Gott hat uns erwählt vor Grundlegung der Welt. Denn das, was er sagt, sagen die anderen wieder nicht. Oder nicht so intensiv und nicht so klar und deutlich. Petrus bringt einige Wahrheiten, die die anderen Schreiber oder Berichterstatter nicht wiedergeben. Deshalb ergänzt sich die Bibel. Und deshalb ist sie so schön. Obwohl sie voneinander nichts wussten, die Bibelschreiber, finden wir eine wunderbare Ergänzung in der Heiligen Schrift. Warum? Weil der Heilige Geist, der Redakteur war, der Verfasser war, der Autor war. Und der sagte, du schreibst über dieses Thema und du schreibst über dieses Thema. Du behandelst das ganz besonders als Schwerpunkt. Und so ist dann das alles so entstanden. Denn Petrus behandelt zum Beispiel ein Thema, das ist, dass Jesus hinabstieg an die untersten Orte der Hölle und der Unterwelt und hat den Geistern gepredigt. wogegen die anderen nur vielleicht am Rande irgendwie streifen oder andeutungsweise, oder im Evangelium wird berichtet, dass er 3 Tage tot war im Grab, und gehen gar nicht groß drauf ein. Petrus geht da groß drauf ein. Petrus hat einen Zerbruch erlebt, als er den Herrn verleugnete. Er ist durch Tiefen gegangen, und diese Tiefen reflektieren sich hier wieder. Dieser Brief von Petrus wurde gegen Ende seines Lebens wahrscheinlich geschrieben, als er sich in Rom aufhielt. Er verwendete den Namen Babylon und so weiter. Babylon, das war so Deckname damals für die Juden, für die Weltmacht Rom. Also du kannst auch nicht sagen, also ich schreibe da von dieser Hurenstadt Rom und was weiß ich, oder Berlin. Er verwendet einen Decknamen. Babylon existiert zu der Zeit überhaupt nicht mehr, also kann gar nicht in Babylon gewesen sein. So, inzwischen ist die Geschichte weitergegangen, aber es ist ein Pseudonym für Rom gewesen, ein Deckname. So, wir sind auf Seite 5, wenn jemand mitgehen will. Und übrigens, das ist dann auch von den Zeloten wurde dieser Name gebraucht. Flavius berichtet in seinen Büchern oder seinen Werken und schreibt auch, wenn er sagt, die Zeloten sprechen von Babylon und meinen Rom dabei. Also, das ist sehr zeitgenössisch. Und natürlich, wir verstehen auf der anderen Seite Rom als Abfassungsort, weil Markus auch dort war. Und Markus ist ein nützlicher Diener gewesen, und auch Silvanus, der den Brief dann überbracht hatte. Es ist auch interessant zu wissen, warum der Silvanus den Brief überbracht. Denn Silvanus ist Silas in der Bibel, Paulus und Silas, die nachher die beiden im Gefängnis waren. Und da ist eine Brücke gebaut. So, der Silvanus kennt die Gemeinden, oder Silas kennt die Gemeinden in Kleinasien, die 5 Gemeinden, die angesprochen werden, oder Gegenden. Er war dort mit Paulus, er hat die Kämpfe erlebt, und er ist eine Vertrauensperson. Und das drückt aus, indem er den Brief überbringt, du, Petrus ist nicht gegen Paulus. Obwohl sie 2 verschiedene Aufträge haben. Du gehst zu den Heiden und ich gehe zu den Juden. So, sie haben 2 verschiedene Aufträge, aber sie arbeiten für den einen und denselben Herrn. Auch wenn wir manchmal in einem Gebiet arbeiten, verschiedene Gemeinden, verschiedene Aufgaben, verschiedene Dienste, wir müssen da nicht Konkurrenzdenken haben. Wir dienen ein und denselben Herrn. Es ist ein Herr, ein Glaube, ein Taufe und so weiter. Und eine Gemeinde, wir dienen nicht 1000 Gemeinden, auch wenn es 1000 Gemeinden gibt. Es gibt nur eine Gemeinde, die Gemeinde Jesu Christi. Und so, das ist so wichtig, dass wir es wissen. Wir gehören alle zu einer Gemeinde, auch wenn die verschiedenen Namen haben. So, und deshalb an die Christen, die in der Zerstreuung dort leben. In diesem Brief finden wir sehr viele alttestamentliche Anspielungen. Das ist auch an Juden durchaus adressiert, zumindest. Es gab damals in den Gemeinden Juden, aber vorwiegend ist der Brief mehr an Heidenchristen geschrieben. In diesem Brief werden die Menschen ermahnt, nehmt alles hin, was die Leute so euch antun, Verleumdungen, Schmähungen, Schläge, gesellschaftliche Verachtung, nehmt es einfach gelassen hin, also das gehört zum Christenleben zu. Das hat auch der Herr Jesus über sich erduldet und hingenommen. Und die ganzen Übergriffe, ihr habt dafür eine ewige Belohnung. Gott wird euch entschädigen. Das ist also, was Petrus hier rüberbringt. In seinen Bildern. Er hat das alles live miterlebt. Er ist ein Mitleidensgenosse Christi gewesen. Zuerst einfach, ich kenne den Menschen nicht, und jetzt kennt er den Menschen, und jetzt stellt er den Menschen so richtig dar, den Menschen Christus. Die Empfänger, Seite 6, das sind die Christen in der Zerstreuung, 5 verschiedene Provinzen, was es auch immer heißt, gäbe es verschiedene Auslegungen. Es ist wahrscheinlich ein Rundschreiben dieser Brief gewesen, und wahrscheinlich setzt sich aus mehreren Fetzen zusammen, dass man verschiedene Teile irgendwo gefunden hat und dann zusammengesetzt hat. Es ist nicht ein kompletter Brief, weil dann plötzlich eine andere Redeweise ist, aber man spürt den gleichen Gedanken, das gleiche Wort, und man nimmt das dann, dass es ein Rundschreiben war, der da 3 Seiten gefunden hat und da 2 Seiten gefunden hat, und dann hat man das zusammengefügt. Man nennt es, diesen 1. und 2. Petrusbrief nennt man katholische Briefe, hat mit der katholischen Kirche überhaupt nichts zu tun. Das sind allgemein, auch die 3 Johannesbriefe, der Jakobusbrief und der Judasbrief sind katholische Briefe, also allgemein an alle Christen gerichtet, Judenchristen, Heidenchristen und zu allen Zeiten. Interessant ist, dass Petrus hier auch nicht irgendwie auf Konfrontation gehen, sich irgendwie mit jemand anlegt, das macht Paulus sehr gerne. Paulus ist so Kämpfer, aber Petrus ist so ein bisschen weich, etwas freundlicher, etwas lieber, etwas netter. also legt sich mit niemand an. Die erwählten Fremdlinge in der Zerstreuung, in der Diaspora. Das Wort kommt aus die Juden. Die an Jesus gläubige Kirche ist eine Diaspora-Kirche, eine Kirche, eine zerstreute Kirche. Eigentlich, was wollte Gott von den Juden oder von Israel überhaupt? Israel sollte zerstreut werden unter alle Völker. Dass Israel jetzt in Palästina wohnt, ist es nicht Gottes Absicht, in aller Liebe. Also ich bin kein Israel-Fanatiker und ich bin nicht überzeugt, dass das der Sinn der Sache ist. Gott wollte, dass die Juden in alle Welt zerstreut sind und dort sie ein Segen sind. Das haben sie nicht gemacht jetzt, sie sind wieder zurückgekehrt und denken jetzt hier, Zerstreuung ist Gottes Plan mit Israel gewesen. Aber, und sie haben nicht ihren Zweck erfüllt, dann hat Gott die Christen auch. Die Christen sind auch zerstreut in alle Welt. Zerstreut in verschiedene Stadtteile. Jede Gemeinde hat einen bestimmten Auftrag, sind auch in der Zerstreuung. Und Gott will durch die Zerstreuten, die hin und her sind, dienen, sich manifestieren, sich verwirklichen. Gott arbeitet durch die Zerstreuung. Überall sind ein paar Gläubige verstreut. Ein Lamm für eine Familie, das reicht aus. So ein Gläubiger in einem Stadtteil. Euer einer soll 1000 jagen. Das ist Gottes Auftrag, Gottes Vision. Einer in Berlin sollte 1000 Leute jagen können und 1000 Leute für Christus vereinnahmen. Das ist möglich, wenn jeder Licht und Salz in seiner Stadt, an seinem Platz ist. Also, und wann verbreitet sich eine Sache besser? Oder wann wird eine Sache besser bekannt? Wenn die Leute sehen, der leidet. Der hat Kampf. Bei dem geht's drunter und drüber. Deshalb, wenn Paulus in eine Stadt kam, als erstes, was immer meistens passierte, gab's Verfolgung. Und das gab einen Skandal. Und durch Skandale verbreitet sich das Wort Gottes am allerschnellsten. Also wenn die Menschen sehen, der leidet und der übersteht das alles und überwindet das alles und behauptet sich trotzdem noch, der lebt immer noch und freut sich bester Gesundheit. Das imponiert die Leute. Was die Leute lesen wollen, wie hat er das gemacht, wer hat er das geschafft? Leiden interessiert, Schwierigkeiten interessieren die Menschen, denn alle Menschen haben Schwierigkeiten und die wollen wissen, wie bewältigt man Schwierigkeiten. Deshalb ist Leiden die Methode Gottes, also Zerstreuung auf der einen Seite und Leiden ist die andere Art und Weise, wie Gott das Evangelium am schnellsten weiterbringt. Und man redet darüber, hast du das gehört, die Frau Meier, was die für Not hat mit dem und so weiter. Und wenn die Leute anfangen, dann über einen zu reden, und noch dabei zu lügen. Das ist am besten. Weißt du, wenn die Menschen anfangen zu lügen, jetzt wollen die anderen wissen, was ist da dran wahr? Was stimmt da dran? Und dann fragen sie die Sache und dann fangen sich zu interessieren, was steckt dahinter? Wir müssen Gottes Methode erkennen. Gott arbeitet anders. Heute Morgen habe ich darüber gepredigt. Und er arbeitet anders, als wir denken. Also, wenn du anfängst, für Jesus zu leben, dann kommen Prüfungen und Leiden in deinem Leben. Und Petrus spricht hier, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude sollen wir das alles hinnehmen. Gelassen sollen wir hinnehmen und sollen sogar Danke sagen. Du siehst auch, als Petrus ausgepeitscht wurde mit seinem Bruder Johannes, damals beim Hohen Rat in der Apostelgeschichte, dann kamen sie zurück, erzählten, guck mal, was die uns alles gemacht haben. Und dann, lasst uns beten jetzt. Und dann fingen sie an zu beten und die Städte bewegte sich, wurden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist und haben genauso weitergemacht, da wo sie aufgehört haben. Die haben nicht gejammert und sind nicht ausgewandert, sondern sie haben mit Freuden und Begeisterung weitergemacht. Es reflektiert sich immer wieder von Petrus seine Geschichte hier in den Briefen, obwohl er seinen Namen und seine Story nicht verwendet. Der Inhalt des Briefes, zuerst die Hoffnung der Christen, die Herrlichkeit der Heilshoffnung, dann, dass wir geprüft werden müssen. Ohne Prüfung nimmt Gott niemand in den Himmel auf. Dann, die Propheten haben darauf geweissagt, die Propheten haben das dort angekündigt. Und da erfüllt sich all das, was die Propheten geweissagt haben, die herrliche Hoffnung, was für die Gläubigen kommt. Wir haben einen Bau nämlich von Gott im Himmel. Wir haben keine irdische Stadt. Dann im zweiten Teil verhandelt er die Berufung des Christen. Die Christen sollen wandeln in der Heiligung. An der Erlösung festhalten, ich bin erlöst, ich bleibe erlöst und ich lasse mich von der Erlösung nicht wegbringen. Dann ein Kennzeichen der Erlösung ist die Bruderliebe, Geschwisterliebe würde ich sagen, in der Gemeinde, die Bruderliebe. An der Liebe werden Christen erkannt. Und Petrus weiß ganz genau, sie waren ein Herz und eine Seele in der Urgemeinde. Also bevor der Teufel die Keile dazwischen treiben konnte, Judenchristen, Heidenchristen. Und dann, wir sollen lebendige Bausteine sein, jeder soll sich an seinen Platz einbringen, wo er ist. Das sind die Botschaften, die da drin sind. Da steckt unheimlich viel Sprengstoff drin. Man überliest das alles so, man beachtet es gar nicht. Dann das Verhalten der Christen. Die Christen sollen sich, wie sie sich gegen den Heiden gegenüber verhalten müssen. Du musst dich anders den Heiden gegenüber verhalten wie Christen. Weißt du, wenn die Heiden dich herausfordern und zur Rechenschaft fordern, dann musst du ihnen evangelisieren, erzählen, wer Jesus ist und so weiter. Und du musst vorleben, und die Heiden wissen besser, wie sich ein Christ benimmt, als die Christen selber manchmal. Dann das Verhalten der Obrigkeit gegenüber, den Vorgesetzten, den Partnern, Ehegatten oder Gattin. Und dann allen Gläubigen gegenüber. Wir sollen allen Gläubigen gegenüber uns anständig benehmen. Wir sollen niemanden beleidigen, wir sollen Gentlemen zu jedem sein, wir sollen einen höher achten wie den anderen, wir sollen einen aneinander ehren, wir sollen voneinander was annehmen, wir sollen einander dienen mit der Gabe, wie Christus uns gedient hat. Und Petrus hat hier was gelernt, wenn er von der Bruderliebe spricht, als der Herr ihm die Füße waschen wollte. Da ist er klein geworden. Herr, ja, den ganzen Kerl. Und der Herr sagt, es reicht nur, die Füße zu waschen. Dann finden wir die Gemeinde Jesu, wie die Gemeinde Jesu aussieht. Die Gemeinschaft der Glieder untereinander, die sollen einander tragen, vergebt einander, murrt nicht gegeneinander, rebelliert nicht gegeneinander, trotzt nicht einander und so weiter. Und dann ist das Bild nachher von Ältesten und so weiter, ermahnt die Ältesten, und die sollen mit Freuden ihr Amt ausführen und mit Begeisterung. Dann Ermahnung an den Jüngeren. Meistens ist es so, die Jüngeren wissen alles besser. Die wissen bestens Bescheid, wie man macht. Mark Twain hat gesagt, als ich 18 war, habe ich gesagt, was will der alte Knacker zu seinem Vater? Der hat keine Ahnung vom Leben. Der muss mal zuerst mal das Leben kennenlernen. Und der dachte dann mit 21 oder 25 später, sagte, ja, mein Vater hat doch in manchem Recht gehabt. Und als er dann 40 war, sagte mein Vater, fast immer Recht gehabt. Also, weißt du, am Anfang die Jüngeren, es ist so wichtig, das ist durch die ganze Geschichte hindurch, jung und alt, und gerade die Jüngeren sollen von den Eltern lernen. Dann brauchen sie keine Bibelschule, kein Seminar und so weiter. Die Eltern haben schon so viel Lehrgeld gezahlt, und man sollte von den Eltern lernen und hören, wie haben die das gemacht. Und dann Ermahnungen an alle Gemeindeglieder, Kapitel 5. Das Schlüsselwort zu diesem Buch insgesamt, ich komme immer wieder auf dieses Thema zurück, ist Leiden. Freut euch, schreibt Petrus, freut euch, dass ihr mit Christus leidet und dass ihr auch dann in der Zeit der Offenbarung an seiner Herrlichkeit und Wonne teilhaben möget. Dann gibt es noch ein paar verschiedene andere Sachen, was im 1. Petrus drin ist, was mir aufgefallen ist und groß geworden ist. Jesus ist ganz groß. Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, aber der Geist meines Vaters. Und dann die Vollkommenheit Jesu, seine ewige Bestimmung, sein erstes Kommen, sein Tod, seine Auferstehung, sein Abstieg in das Totenreich, seine Himmelfahrt, seine Wiederkunft und dass er als Richter kommen wird, um alle Dinge zu richten. Dann die Bezeichnung, die bildhafte Bezeichnung von Jesus ist, er ist das unbefleckte Lamm Gottes, der lebendige Stein, den die Bauleute verworfen haben, der Stein des Anstoßes. Er ist ein Fels der Ärgernis. Bei Jesus gehen immer die Jalousie runter. Wenn Menschen, die Gott nicht wollen, die werden Jesus nicht akzeptieren. Dann Jesus ist der Hirte und der Bischof unserer Seelen. Und dann einige Benennungen zu Gott. Und das könnt ihr nachlesen, und würde euch empfehlen, lest auch dann das immer wieder mal nach, wenn ihr dann durcharbeitet. Meine Empfehlung ist eigentlich, die Bibelarbeit auf 30 Tage anlegen, Sonntag 2 Seiten, sonst jeden Tag nur eine Seite. Das sollte eure Andacht sein sozusagen. Und dann lest auch die Verse da, die angegeben sind, denn die haben die Botschaft erst in sich. Ihr sollt nicht das lesen, was ich zusammengetragen habe, sondern das, was im Wort Gottes drinsteht. Die Bibel soll sich selbst bezeugen und bestätigen. Und ihr sollt einfach prüfen, ist das richtig? Manchmal verschreibe ich mich um ein Vers hin und ein Vers her. Und je nachdem, welche Übersetzung du manchmal hast, dann verschieben sich die Kapitel sogar. Also im Englischen müssen wir immer sehr sorgfältig aufpassen, in den Psalmen und Jesaja, da verschiebt sich alles so ein bisschen. Aber sonst in der deutschen Ausgabe ist es schon in Ordnung. Dann verschiedene Benennungen von Gott hier. Der Vater, dass Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus ist, dass er der Herr ist, dass er treue Schöpfer ist und dass er der Gott aller Gnaden ist. So, dann über die Gemeinde verschiedene Bezeichnungen. Was die Gemeinde ist, ein geistliches Haus, ein heiliges königliches Priestertum, das auserwählte Geschlecht. Nicht mehr Israel ist das auserwählte Geschlecht, sondern die Gemeinde Jesu jetzt. Israel ist abgenabelt, obwohl eigentlich Israel und Gemeinde hat nichts miteinander zu tun. Oder Israel und Heidentum haben nichts miteinander zu tun. Das ist was ganz Neues, was Gott hier durch die Gemeinde angefangen hat und ins Leben gerufen hat. So, wir gehen jetzt ein bisschen detailliert durch. Seite 9. Wir leben als Fremde. Wir sind Fremde auf dieser Welt einetweg. Wir sind alles Ausländer, überall oder fast überall. Wir sind Ausländer und so weiter. Wir suchen diese himmlische Heimat oder wie Abraham, deren Baumeister Gott ist. Wir leben zwischen zwei Welten, also zwischen diesseits und jenseits. Wir sind Fremdlinge und so sollen wir uns fühlen. Wir sind hier nicht zu Hause. An die Fremdlingen. Und dieser Brief des 1. Petrus ist adressiert an Menschen, die aus der Welt ausgestiegen sind. Die sind in der Welt, aber nicht von der Welt. An diese Leute ist der Brief adressiert. Die anderen werden es nicht verstehen. Die werden das Leiden nicht verstehen. Die werden all die anderen Aussagen nicht verstehen. Zuerst musst du wissen, ich gehöre gar nicht hierher. Ich gehöre gar nicht hierher. Mein Heim ist dort oben in der Höhe. Jesus ist der König und so weiter. Und natürlich, auch die Juden lebten als Fremdling, als Ausländer. Und die wussten genau, was das bedeutet, so als Ausländer, als Fremdling zu leben, als Zerstreuter. Dann schreibt er an die Auserwählten Gottes, Kapitel 1, Vers 2 und 3, Auserwählter Gottes. Und es ist so tröstlich zu wissen, ich bin ein Auserwählter. Gott hat mich auserwählt von Millionen, Milliarden. Gott hat mich gewollt. Er hat die anderen auch gewollt. Er ist für die anderen auch da. Jeder ist ein Auserwählter. Letztendlich ist jeder gottgewollter Mensch. So, aber du musst es, dieses Bewusstsein haben, dass du ein Auserwählter bist. Viele Menschen haben dieses Bewusstsein nicht. Ja, was bin ich? Nur eine Nummer. Bei Gott bist du keine Nummer. Bei Gott bist du, du hast bei Gott einen Namen. Er ruft dich bei deinem Namen, nicht bei deiner Nummer. Gott ruft dich bei deinem Namen. Und du hast bei Gott einen Namen. Beim Antichristen hast du einen eine Nummer. Aber bei Gott hast du einen Namen. So, und das Auserwählt, das ist so ein Ehrentitel, so eine Bezeichnung. Du bist von Gott gerufen, von Gott ja bestätigt, beglaubigt, anerkannt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Das ist auserwählt sein. Deshalb, wer nicht Fremdling ist, wer nicht auserwählt ist, wird den 1. Petrus nicht verstehen. Denn die Bibel wurde im Geist gegeben und kann nur im Geist verstanden werden. Im Heiligen Geist und in dem Leben, dem neuen Leben. Für die Ungläubigen ist das Evangelium. Die sollen am liebsten nur Johannes-Evangelium oder Markus-Evangelium lesen. Für die sind die Briefe überhaupt nichts. Für die ist auch die Offenbarung nichts. Für die gelten nicht die anderen Sachen. Für sie gilt zuerst mal Glaube an Jesus Christus. Und für die dann an Jesus glauben, Jesus nachfolgen, für die gelten nachher die ganzen herrlichen Verheißungen. So, Erwählung ist kein Zwangsgeschehen von Gott aus. Die Erwählten, Gott hat nicht gezwungen, du musst in den Himmel oder du gehst in die Hölle. Gott hat aber, weil er alles wusste, bei Gott ist alles jetzt. Milliarden von Jahren sind jetzt nur ein Augenblick. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gibt es bei Gott nicht. Das ist nur für uns Menschen. Und deshalb, weil er alles übersieht, weiß er ganz genau, wie du dich entscheidest. Also das Vorherwissen Gottes und dann diese Erwählung Gottes. Und eigentlich sind wir alle zum Leben bestimmt. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen, wenn wir dann an der Predigt zu den verstorbenen Geistern gehen, wo Jesus dort runtersteigt in den Abgrund und in der Unterwelt und predigt. Eigentlich sind alle Menschen zum ewigen Leben bestimmt. Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder sich bekehre und lebe. Der Sünder, nicht der Heilige, der Sünder. Und Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und er gab seinen Sohn für alle, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. So. Das ist die Erwählung. Das ist kein Zwang, sondern es ist ein gnädiges Handeln Gottes. Und viele Menschen haben die erste Chance verpasst. Dafür gibt es dann die zweite Chance. Bei Gott gibt es immer noch eine zweite Chance, vielleicht auch noch die dritte, wer weiß es. Denn wenn wir die Offenbarung mal betrachten, wir werden da drauf kommen, in der Offenbarung, da ist auch, Johannes sieht eine große Schar von Leuten und ist entsetzt und erstaunt und sagt, wo kommen denn diese her? Denn er weiß, die Gemeinde ist entrückt, die Gemeinde ist nicht mehr hier. Aber die stehen am Thron und die haben Palmen in ihren Hand, weiße Kleider, da fehlt nur die Krone so und so weiter und die winken dem Herrn. Und dann fragt er und dann sagt ein Engel, ein Mitgenosse, ein Mitkollege, sagt, diese sind, die aus der großen Trübsal kommen. Diese Menschen sind alles Märtyrer. Weißt du, die Entrückung wird stattfinden. Wenn die Entrückung stattgefunden hat, werden plötzlich viele merken, du, mein Papa ist weg, meine Tochter ist weg, mein Sohn ist weg oder mein Bruder ist weg. Wo sind sie geblieben? Ja, entrückt. Die haben schon immer gesagt, wir werden entrückt werden. Und sie sind jetzt entrückt. Und dann werden die Leute sagen, die haben recht gehabt. Und dann werden sie sterben aus Idealismus. Nicht mehr durch die Gnade des Heiligen Geistes und Hilfe des Heiligen Geistes. Sie werden aus Idealismus sterben. Die haben die Wahrheit gesagt. Und ich kann und ich werde das Mahlzeichen des Tieres nicht annehmen. Und das ist die zweite Gnade. Also, deshalb, ihr müsst auch warten, bis die Märtyrer hinzukommen. Das fünfte Siegel ist für diese Leute, diese Art von Leuten, die gemerkt haben, der Herr ist gekommen, aber verlass dich nicht drauf. Und ich möchte dich warten, verlass dich nicht drauf. Hab Teil an der Erstauferstehung. Das ist das Wichtigste. Selig und heilig ist der Teil an der Erstauferstehung. Gottes Gnade ist vielschichtig. Gottes Gnade ist nicht nur einseitig oder einspurig. Nur nebenbei. Aber das werden wir hier betrachten, wenn wir in der Bibel lesen. Wir lesen dann auch weiter von der Wirkung der Dreieinigkeit, wie Gott wirkt. Der Vater wirkt, der Sohn und der Heilige Geist. Der Vater sendet seinen Sohn, der Heilige Geist bereitet uns für die Entrückung und für das heilige Leben. Und Jesus ist der Erlöser. Wir lesen dann, Petrus schreibt von der Besprengung des Blutes. Wir müssen alle auserwählt sein. Wir müssen alle von Gott bestimmt sein und ausgesondert. Und wir müssen besprengt werden mit dem Blut Jesu. Also Gott geweiht sein. Besprengung ist also Gott geweiht, das ist die Voraussetzung, um einfach teilhaftig zu werden des Reiches Gottes. Das, was besprengt wurde mit Blut, das ist Gott geweiht und Gott geheiligt. Die Frage ist also deshalb, bist du schon besprengt mit dem Blut? Bin ich besprengt? Ist, und so weiter. Nicht nur, dass wir einfach das Blut missbrauchen, es gibt eine regelrechte Blutsmanie unter Christen. Die bringen alles unter das Blut, jeden Stuhl, die setzen sich nicht in der U-Bahn und bevor ich muss meinen Stuhl unter das Blut bringen. Das ist Unsinn. Wenn du unter das Blut bist, da hat der Würgeengel keinen Zutritt. Das ist eine geistige Sache, betrifft dich allein, nicht den Stuhl, wo du drauf sitzt. Aber es gibt solche Leute, ich kenne solche Leute. Die bringen alles unter das Blut. Und dann reden sie dummes Zeug, quatschen den ganzen Tag und so weiter und lästern über alles Mögliche, über den und jenen und verbreiten Lügen. Und dann, wir bringen alles unter das Blut. Leute, das ist Missbrauch, das Blut mit Füßen treten. Und wir sollen das Blut heilig achten. Weißt du, wir sind besprengt. Ein Tropfen Blut reicht. Wir sind geheiligt. Wir haben das Zeichen der Erlösung an uns und das genügt. Das ist also eine bildliche Sache, bildlicher Ausdruck. Die Gnade Gottes war dem Apostel Petrus ganz groß. 10-mal erwähnt er in seinem Brief die Gnade Gottes. Und deshalb war sich bewusst, Petrus, was ich bin, das bin ich allein aus Gnaden. Ich hätte es nie geschafft so. Und Geschwister, genau das ist die Botschaft. Wir schaffen unsere Erlösung nur aus Gnaden, nicht aus Verdienst. Und da kommen wir wieder auch Paulus und was er lehrte, wir sind selig allein aus Gnaden. Unsere Errettung ist ein Gnadenwerk Gottes. Die Zerstreuten, die sollten nach dem Heilsplan Gottes leben und ganz besonders in der Heiligung, die sollten sich von ihrer Umgebung abheben. Heiligung ist, du hebst dich von deiner Umgebung ab, von deinen Mitmenschen. Du bist anders wie die anderen. Du rennst nicht mit ihnen mit. Du machst nicht überall mit. Du kannst nicht mehr an alle Feste teilnehmen. Als Christ kannst du nicht mehr an alle heidnischen Feste teilnehmen. Kannst auch nicht an alle jüdischen Feste teilnehmen. Auch das gilt dazu. Heidentum wie Judentum oder andere religiösen Feste, Sektenfeste oder Kirchenfeste. Du musst jetzt an Gott dich festlegen. Wir sind dann an Gott, auf Gott fixiert. Wir sind wiedergeboren. Er verwendet da sehr viel. Kapitel 1, Vers 3 bis 12. Wir sind wiedergeboren durch den Heiligen Geist, durch das Wort Gottes. Und die Wiedergeburt ist für Petrus so wichtig. Denn der Herr sagte, Petrus, hör mal, wenn du dermal einst dich bekehrst oder wiedergeboren wirst, stärke deine Brüder. Weißt du, der ist mit dem Herrn mitgelaufen, aber der war noch nicht wiedergeboren. Wenn du dich mal ernst bekehrst, oder der war nicht bekehrt. Aber erst als er nachher zerbrochen wurde, als er gemerkt hat, du, in mir wohnt nichts Gutes. Dann, als er Römer 7 erlebte, in mir, ich elender Mensch, dann ist er erst ein anderer Mensch geworden. Als er merkte, so kann ich vor Gott nicht bestehen. Wozu sind wir wiedergeboren? Also die Wiedergeburt ist für Petrus wie eine Totenauferstehung. Ich will neues Leben entdeckt wieder. Ich lebe jetzt aus Gott. Und wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung, zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbe, das im Himmel für uns aufbewahrt ist. Dein Erbteil ist nicht hier auf dieser Erde. Du hast als Christ auf dieser Welt nichts zu suchen und nichts verloren. Dein Erbteil ist im Himmel. Es ist eine Neugeburt. Du hast Hoffnung. Du erwartest, die Leute können alles nehmen und können alles anstellen. Die können dich töten. Du hast ein Erbe im Himmel. Unser Erbeteil wird im Himmel aufbewahrt. Klingt komisch. Wenn du nicht den Geist Gottes hast, verstehst du das nicht. Ohne den Heiligen Geist wirst du nichts vom Reich Gottes vernehmen. Johannes 3, was dort heißt. Petrus gibt uns ein weites Ziel an für Wiedergeburt, nämlich, dass wir Gottes Kinder sind und Erben und Miterben Christi. Wir sind dann also Gottes Erben. Wir müssen uns nur daran halten. Das festhalten, nicht loslassen und dann auch richtig anwenden in unserem Leben. Die Auferstehung, und die Auferstehung ist ihm so wichtig, weil er die Auferstehung Jesu erlebt hat. Er konnte es nicht verkneifen, er steigt ins Grab rein und guckt, ist er wirklich auferstanden? Und hier versucht er rüberzubringen, mit Christus, wenn ich an Christus glaube, ich bin wirklich auferstanden. Ich lebe, weil er lebt. Und deshalb sagt auch Paulus, also er ist mit Paulus sehr identisch, wäre Christus nicht auferstanden, wäre alles Quatsch. Aber weil Christus auferstanden ist, deshalb geben wir voller Mut und Hoffnung das Zeugnis weiter. Mit großer Gewissheit gaben sie Zeugnis von der Auferstehung. Am Pfingsten lesen wir von der Auferstehung Christi mit großer Kraft. Deshalb auch hier in diesem Brief schlägt es nieder. Mit großer Kraft gibt er Zeugnis von der Auferstehung. Wenn wir die Auferstehung nicht hätten, können wir einpacken und nach Hause gehen. Wenn Christus nicht auferstanden wäre und wir nicht diese lebendige Hoffnung hätten, denn was für eine Hoffnung hast du groß in dieser Welt? Sei doch ehrlich. Deshalb die Auferstehung ist unsere große Hoffnung, unsere große Chance. Die Auferstehung, das geht alles mal vorbei. Und schneller als du denkst manchmal. Aber wir haben eine Stadt von Gott erbaut. Und Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich werde wiederkommen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Jetzt kommt es eigentlich zu dem Eigentlichen. Zu der Vorbereitung zur Taufe. Taufe zielt auf diese lebendige Hoffnung. Wir sind mit Christus begraben und mit Christus auferstanden. 1. Petrus 1, Vers 3. Und das ist, was der Glaube des Täuflings ist. Der Täufling muss glauben, er ist mit Christus gestorben. Wenn du das dir nicht bewusst bist, ich gebe mein Leben jetzt in den Tod Christi. Ich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt jetzt in mir. Und was ich bin, das bin ich dank der Gnade Gottes durch Jesus Christus. Das ist nicht mein Werk, es ist jetzt das Werk Christi. Und mein Leben, ich gebe hier mein Leben ab. Die Taufe ist eigentlich deine Beerdigung. Und du musst damit dich abfinden, du bist begraben und du hast keine Rechte. Wenn du anständig deine Taufe vollzogen hast, im vollen Bewusstsein, im Geist der Bibel, dann bist du beerdigt, hast nichts mehr zu melden hier auf dieser Welt. Darfst dich auch nicht mehr aufregen, darfst dich nicht mehr ärgern, darfst auch nicht mehr wütend werden. Ja, und darfst auch letztendlich nicht sagen, das ist mein Wunsch, das ist mein Wille, das bin ich. Nein. Du lebst nicht mehr, jetzt lebt Christus in dir. Wir haben einen Tausch gemacht. Ein paar Gedanken zur Taufe auf der Seite 13. Die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Das ist also, wenn du jetzt mit Leuten über die Taufe sprichst und so weiter, was ist die Taufe? Es ist ein Bund eines guten Gewissens, Abkehr von den toten Werken. Tote Werke sind all das, was nicht von Gott befohlen wurde, was Gott nicht gesagt hat, was Gott nicht will, was Gott nicht ehrt, was Gott nicht verherrlicht. Also hier gibt es eine ganze Menge. Also, und die Taufe ist ein Politikum. Die Taufe ist der Abschluss der Bekehrung und der Umkehr und der Anfang der Jüngerschaft. Wer sich taufen lässt, der fängt ein neues Leben an. Die Taufe ist so etwas wie Heirat. Du vermählst dich, vereinigst dich mit Jesus, gehst einen Bund mit Jesus, wie den Ehebund ein, und jetzt bleibst du bei ihm. Auch wenn du in Amerika bist, du bleibst bei ihm. Auch wenn es schwierig wird, du bleibst bei ihm. Im Neuen Testament wird 20 Mal die Taufe, das Wort Taufe verwendet. Es gibt zwei Sakramente, die Jesus eingesetzt hat. Wenn ich Sakramente sage, dann meine ich das, was Jesus eingesetzt hat. Das ist einmal das Abendmahl und dann ist die Taufe. Zwei Sachen hat er eingesetzt und das sind von Jesus. Alles andere sind menschliche Erfindungen in der katholischen Kirche insbesondere. Natürlich hat Gott die Ehe eingesetzt und die Beichte, aber das ist alles nur so Nebeneffekte. Bekennt einander die Sünden und so weiter. Aber eins hat Jesus eingesetzt, das ist Abendmahl. Tu das so oft zu meinem Gedächtnis, wie ihr zusammenkommt. Das ist mein Blut, das ist mein Fleisch. Und dann Taufe geht hin in alle Welt. Das war als Letzte. Das geht hin in alle Welt und tauft alle Jünger, Menschen und macht sie zu Jüngern. Wir sollen zu Jüngern machen, die sollen zu Jüngern werden. Das ist Gottes Absicht. Das Wort Taufen kommt aus der Handwerk, aus der Sprache der Antike, und zwar von Färben. Die Färber, wenn sie die Wäsche oder Kleider oder Stoff gefärbt haben, die haben getaucht und dann hat der Stoff war so drin, bis es die Farbe angenommen hat. Und du sollst die Farbe Jesu Christi annehmen. Die gleiche Gesinnung wie Jesus haben. Die Taufe ist also der Bund mit Gott und der Bund aller Segnungen Gottes. Das Gipfel dann nachher in der Taufe. Gipfeln alle oder treffen sich alle Bünde Gottes, der Bund mit Adam Gottes, der Bund Gottes mit Noah, der Bund Gottes mit Abraham, der Bund Gottes mit Israel, der Bund Gottes durch Moses, was alles kam. All diese Bünde fließen in Jesus zusammen. Wenn du diesen Bund, diese Taufe vollzogen hast, all das kommt über dich. All diese Verheißung kannst du für dich in Anspruch nehmen. Denn du bist jetzt ein Teilhaber Gottes, all dieser Bünde. Wir sind losgekauft durch das kostbare Blut, deshalb auch diese Besprengung. Aber jetzt kommt die Bewährung. Nicht nur besprengt sein, sondern es muss dich bewähren und geprüft werden. Ist das wirklich echt? Meinst du auch so, was du sagst? Weißt du, taufen lassen, das kann sich jeder. Aber nachher die Taufe ausleben, wenn der alte Adam schwimmt oder die alte Eva wieder hochkommt. Und die hält sich nicht gerne unten. So, diese Auferstehung, wenn du mit dem Auferstandenen in Berührung gekommen bist, Jesus berührt hast, Jesus echt erlebt hast, bist du auch dann unsichtbar, so wie Jesus unsichtbar ist, denn du hast den Unsichtbaren berührt, den Unsichtbaren erlebt. Wahre Christen, einige Kennzeichen des wahren Christentums, wahre Christen lieben Christus. Es ist so wichtig, dass sie Christus lieben, für Christus da sind, nur noch für Christus leben, nur an Christus denken, Christus in sich haben, Christus Nummer eins für sie ist. Alles dreht sich um Jesus. Jesus ist das Zentrum. Das war das Kennzeichen. Eigentlich Bekehrung und Wiedergeburt können Engel nicht erleben, denn die sind nie in Sünde gefallen gewesen. Die wissen gar nicht, was Sünde ist. Wovon soll ich mich bekehren? Deshalb, wenn wir weiterlesen, dann Petrus, die Engel gelüsten zu schauen, die Erlösung der Kinder Gottes. Denn die wissen, die haben keine Ahnung. Ein Engel hat keine Ahnung, was du durchmachst als Sünder. Wie du Christus annimmst und wie schwer du fällst. Aber die freuen sich, wenn ein Sünder Buße tut, wenn der Sünder nach Hause kommt. Weiter auf Seite 15. Was wir erfahren, das können Engel nicht erfahren, weil das für sie ja nicht zur Diskussion, kein Thema ist. Sie sind immer bei Gott, sie stehen immer vor Gott, sie wissen nur, was Gott ist, sie wissen nicht, was Sünde ist. Aber dem viel vergeben ist, liebt viel. Engel können auch nicht lieben. Engel erfüllen nur ihre Pflicht, ihre Verantwortung. Sie beten Gott an, weil sie das müssen, weil es ihnen, ja, weil sie nichts anderes können. So, und aber wir als Menschen, wir haben all das Negative erlebt. Und deshalb ist Gott, damit Gott uns erlösen kann, hat er seinen Sohn gesandt im Fleisch. Er wurde Mensch und war ein Mensch als erfunden und entdeckt und so weiter. Und dann kann er mitfühlen mit uns als hoher Priester. Engel können also nicht erlöst werden. Deshalb ist nachher auch bei dieser Diskussion oder dieser Frage, wo es heißt, den Verstorbenen, das ist nicht, dass Gott die Engel rettet noch. Manche Altversöhner glauben, der Teufel wird sogar noch selig. Das ist nicht wahr und nicht möglich, denn diese Engel können nicht erlöst werden, weil sie das ganz bewusst gemacht haben, diesen Aufstand und Rebellion gegen Gott. Aber der Mensch ist verführt worden und dieses verführt werden. Die Engel sind nie unmoralisch gewesen, die haben also nie was Negatives getan, sie haben immer ihre Pflicht treu und erfüllt. Wir gehen weiter auf Seite 16. Einige wichtige Aussagen über Gemeinschaft. Jesus ist das Lamm Gottes, da wird also das Lamm Gottes dargestellt und er ist das Lamm. Und interessant ist auch hier die Gemeinschaft mit dem Herrn. Wenn du mit Gott Gemeinschaft hast und besprengt bist mit dem Blut, und dann heißt es, Kapitel 4, da heißt es, dass du die Sünden zudecken kannst. Die Liebe deckt die Sünden zu. Die meisten Leute haben keine Ahnung. Die denken nur, Gott deckt die Sünden zu. Nein, du deckst auch die Sünden zu. Wie machen wir das? Es gibt ein erlaubtes Zudecken von Sünden, Kapitel 4, Vers 8, dass du über die Sünde der anderen Leute nicht redest. Das ist Zudecken, verschweigst und den Tisch fallen lässt. Du musst nicht die Sünde ausbaden und ausdehnen, wie oft und was alles es gemacht hat. Also die Liebe deckt der Sünde Menge zu, die Liebe. Die Liebe deckt Sünde zu. weil Gott uns unsere Sünden zugedeckt hat. Gott hält uns auch nicht vor in den Spiegeln und sagt, denk drüber mal nach, was hast du alles getan? Was für Mörder, Dieb und Lügner, Ganove warst du einmal? Er hält uns das alles nicht vor. Geh hin, deine Sünden sind dir vergeben und sündige hinfort nicht mehr. Dann denk daran, dass das Leiden uns auch zusammenschweißt. Das ist auch, was hier in 1. Petrus 5, Vers 5 bis 14 zum Tragen kommt. Denk daran, Leiden schmelzt uns zusammen. Leidensgenossen sprechen wir. Also wir machen das Gleiche durch, und weil wir wissen, wir machen alle das Gleiche durch, wir sind gnädig zueinander. Heute bist du dran, morgen ist der andere dran. Und so ergänzt sich das. Wir dürfen also wirklich in der Gemeinde Jesu lernen, hier von Petrus, ganz stark. Also wir einfach gar nicht Vorhaltungen machen. Du, heute bist du, gehst diesen Weg, heute musst du durch diese Tiefe durch, morgen wirst du springen über diesen Abgrund. Weiter noch ein Gedanke, wir sind erwählt. Vorgrundlegung des Weltalls, unserer Zeitperiode. Gott hat uns erwählt, als es uns noch gar nicht gab. Er hat uns geplant. Und da war alles perfekt. Auch die Erlösung war geplant. Auch der Sündenfall war geplant. Alles war bereits von Gott von Ewigkeit her geplant. Es musste so kommen. Wir denken manchmal, ja, das ist alles nur der Teufel gewesen. Nein, Gott hat das alles vorgesehen. So kann es nur aus der Materie, aus dem Stein, kann Geist werden. Nur auf diesem Weg der Verwandlung, der Veränderung durch das Eingreifen Gottes. Und deshalb, Gott legt diesen Samen hinein und dann wächst auf dieser Erde etwas ganz Neues. Und die Erde bringt dann die Frucht, und diese Frucht kannst du dann genießen. Du siehst also schon allein von einer Pflanze, der Samen fällt in die Erde, der Baum wächst, entwickelt sich und dann ist eine Frucht. Und dann genießt du das, was eigentlich in der Erde drin war, was der Baum produziert, was der Christ produziert, der Gläubige produziert. In 1. Petrus 2 geht es sehr stark von 1 bis 10 ums Wachstum. Das Neue Testament legt sowieso eine sehr starke Betonung auf Wachstum. Wachstum ist wichtig für deinen Geist, für deine Seele und für deinen Körper. Wenn du geistlich wächst, wirst du auch an der Gesundheit zunehmen und dich verbessern. Je mehr dein Inneres in Ordnung kommt, im Gleichgewicht kommt, sich abklärt, desto besser sieht dein Leben dann aus. Dann haben wir in 1. Petrus 2, Vers 4 von dem Priestertum. Priester haben verschiedene Aufgaben. Wir sollten herauswachsen aus den Kindesschuhen. Wir sollen zum vollen Mannesalter kommen. Und dann ist die Berufung das königliche Priestertum. Wir sollen Priester werden. Nicht nur Väter und Mütter, Priester. Also wir sollen in unsere Berufung hineinkommen. Und deshalb auch, was hier Petrus reflektiert. Petrus, stärke meine Lämmer, weide meine Lämmer und so weiter. Er hat einen Dienstauftrag bekommen. Zuerst ist er zerbrochen worden, zuerst ist er reif geworden und dann soll er anderen dienen. Du bist bekehrt, um anderen zu dienen. Du bist bekehrt, um anderen den Weg zum Leben zu zeigen. Du bist bekehrt, um anderen zu ermutigen und Priester zu sein, Gottes Stimme für ihn hören und seine Anliegen zu Gott zu bringen. Priester, die haben einen Fürbittedienst, hatten, zumindest im Alten Testament. Sie hörten die Stimme Gottes und sie brachten Lobopfer Gott dar. Du solltest also, wenn du nicht für jemanden betest, du solltest Gott loben und preisen, dass es den Bruder gibt, dass es die Schwester gibt, dass es die Gemeinde gibt, dass die Sache Jesu gibt. Lobopfer. Einfach den Herrn loben für das alles, was er schon getan hat, was er noch vorhat zu tun und so weiter. Nicht nur bitten und flehen. Der Evangelist spricht zu den Ungläubigen, zu der Welt. Der Priester spricht zum Volk Gottes, hat für das Volk Gottes etwas. Und zu Gott selber. Das ist also diese Beziehung von Priester. Der Evangelist hört das Wort Gottes, ist von Gott inspiriert und gibt es der Welt, den Ungläubigen draußen, wo auch immer. Die Welt wird evangelisiert, aber das königliche Priestertum ist eine Verwaltung der Haushaltung Gottes. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Und das ist über Nacht gewesen. Israel war nicht mehr das auserwählte Geschlecht, hat seine Berufung aufgegeben, indem es den Erlöser nicht annahm. Dann sind sie genauso geworden wie alle anderen Völker und alle Menschen auch, müssen sich genauso auf der gleichen Schiene sich bekehren wie alle anderen auch. Es gibt keinen anderen Namen, es gibt kein anderes Heil mehr als nur Jesus Christus, für beide Juden und Heiden. Dann Petrus geht weiter, wenn ihr das seid, dieses auserwählte Geschlecht, wenn ihr dieses königliche Priestertum seid, dann seid frei von menschlichen Begierden. Wer ist der Größte? Wir wissen, wir kennen ja diese Fragen. Das war ja in der Schar, wo Petrus als Jünger Jesu war. Wer wird der Größte? Dann geht's weiter, Kapitel 2, Vers 1 bis 3, Kapitel 3, Vers 7. Lebt Gott wohlgefällig. Der Brief ist an Gläubige in der Fremde, im Ausland geschrieben worden, also ja, die unter Heiden leben. Lebt Gott wohlgefällig. Du musst nicht Menschen gefallen. Das ist die Botschaft der Bibel. Du musst Gott gefallen. Lebt Gott wohlgefällig. Und die meisten Leute versuchen, Menschen zu gefallen. Das ist verkehrt. Versuchen, ihren Geschwistern zu gefallen. Aber wenn du Gott gefällig bist, wirst du auch Menschen gefällig sein. Und Jesus nahm zu an Gnade bei Gott und Menschen. So, wenn du wahrer Christ bist, wirst du überall angenehm sein, auch wenn sie dich nicht mögen. Du bist halt natürlich ein bisschen blöd und ein bisschen naiv und ein bisschen komisch. Aber ein prima Kerl, also mit dem kann man Pferde stehlen. Trotzdem, verstehst du, die verstehen dich, wenn du echt bist. Wir müssen echt werden. Gottgefällig heißt, sei echt, sei ehrlich, sei aufrichtig, sei transparent. So verhaltet euch, also egal wo ihr seid, immer transparent. Ehret alle Menschen, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott und ehrt den König. Das steht in Petrus. Also das sind so diese Anweisungen. Ehrt alle Menschen, liebt die Brüder, Schwestern natürlich auch und so weiter. Wer seinen Bruder liebt, der lebt im Licht und der gibt keinen Anstoß, wer seinen Bruder liebt. Deshalb, die Liebe ist Nummer eins. Im Reich Gottes gibt es nur Liebe. Und das ist der Weisheit Anfang dann, auch die Furcht Gottes, wenn du liebst. Auch wenn dein Herr ein komischer Herr ist, wenn du Sklave bist. Was mich stutzig macht, am Anfang sehr stutzig gemacht hat, was ich hier euch bringe, ist eigentlich Umrisse, Predigten, Gedanken, die ich irgendwo mal gepredigt habe, die trage ich zusammen, mache ich dann großen Haufen, rühre einmal durcheinander und dann suche ich die Verse so. Das sind alle eigentlich Kurzpredigten irgendwo oder Botschaften, die ich irgendwo gehalten habe. Also was mir manchmal zu schaffen gemacht hat, warum haben die Urchristen die Sklaverei nicht abgeschafft? Ist ja so einfach gewesen. Ihr seid frei, ihr seid keine Sklaven mehr. Aber nein, Gott ließ alles ausreifen. Und irgendwo gab es dann Christen, die die Sklaverei abschafften. Oder abschufen. Leiden ist die Berufung der Glaubenden, Kapitel 2, 21 bis 24. Alle Menschen zu allen Zeiten haben gelitten. Denk nicht, dass du eine Ausnahme bist, wenn du schwierige Wege hast. Wir müssen diese Wege gehen. Nachfolge Jesu gehört dazu. Ist nicht von dieser Welt, ist nicht angenehm, manchmal Christ zu sein, zu sagen, um Jesu Willen, dies und jenes zu tun oder hinzunehmen, zu akzeptieren. Christen müssen manche Sachen akzeptieren. Dinge, die Gott zulässt. Dann ist eine Ermutigung, Kapitel 2, Vers 5, zum Opferleben. Opfer und Dienst ist ein großer Unterschied. Weißt du, wir dienen Gott, weil unsere Pflicht ist, aber Opfer ist, etwas zu tun, was wir nicht tun sollten, nicht müssen oder brauchen. So wichtig, dass wir nicht nur uns selbst befriedigen, sondern dass wir Gott befriedigen, das ist Opfer. Petrus erwähnt also geistliche Opfer, um Jesu Willen, also sind Opfer, die um Jesu Willen geschieht. Du könntest natürlich das auch machen, das wäre kein Verbrechen, aber um Jesu Willen, das verherrlicht Jesus nicht, das meint Jesus nicht. Das ist ein Opfer, wenn du dann verzichtest auf bestimmte Sachen, vielleicht auf manche Annehmlichkeiten. So leget nun ab. Das ist also, wie man Teufel austreibt. So viele Menschen, die möchten schnell den Teufel austreiben und Knüppel nehmen und aufsaten, weg davon. Aber die Bibel lehrt uns einen anderen Weg. So leget ab Bosheit und alles, was miteinander daraus resultiert. Negatives Leben, diese Frucht des Fleisches legt ab, diese Sturheit, Bitterkeit, Groll und Zorn und Wut und Ärger. Wir müssen diese Dinge ablegen. Das ist ein Teil von uns. Ich muss ausziehen. Zieht aus den alten Menschen. Wir sind wieder beim Paulus, seiner Taufpredigt. Die Taufe ist ein Entkleiden und ein Überkleiden. Eigentlich taufen wir falsch, die Leute. Wir sollten mit den alten Klamotten sie ins Wasser stecken und mit weißen Kleidern dann anziehen. Aber wir machen schon so fromm, dass wir sie weiß einkleiden und so. Und die gehen als Reine schon ins Wasser. Die sollten als Dreckspatzen ins Wasser gehen. Ja, mit den alten Klamotten, das wäre biblisch. Und dann kriegen sie weiße Gewänder für den Himmel. Aber das werden wir noch nachholen. So, dann Kapitel 2, Vers 5 noch, da Da steckt so viel drin, das allgemeine Priestertum. Jeder Gläubige ist ein Priester. Zuerst einmal jeder Mann. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass jeder Mann sich das bewusst wird, ich bin ein Priester in meinem Haus. Du bist in deinem Haus als Mann Priester für deine Familie, für deine Frau, für deine Kinder. Wenn du richtig zu Gott stehst, steht deine Familie richtig zu dir und die Familie steht richtig und der Familie geht's gut. Deshalb, das Versagen heute in unserer Gesellschaft ist das Versagen des Mannes. Der Mann ist nicht mehr unter Gott, er ist nicht mehr Priester. Der überlässt das den Medien, der überlässt der Gesellschaft, den Politikern, den Gesetzen, dem Kindergarten. Wir sollten wieder als Männer unsere Position erkennen. Und was wir jetzt in Petrus finden, jetzt kommen wir auf ein Thema wieder zu sprechen, das ist ein sehr heikles Thema, ich weiß, ich berühre hier heiße Eisen, Unterordnung. Die Bibel spricht von Unterordnung. Der Mensch soll sich Gott unterordnen, der Mann soll sich Gott unterordnen und dann geht es eine Unterordnung. Wir kommen nachher auch auf die Unterordnung der Frau zu sprechen und ich sage euch auch warum. Unterordnung ist ein ganz wichtiges Thema der Wiederherstellung. Damit die Ordnung Gottes wiederhergestellt wird, ist die Unterordnung A und O, also Alpha und Omega. So, diese Priesterschaft kann nur funktionieren, wenn ich nicht unter Gott stehe. Ich kann nicht unter irgendeiner anderen Autorität stehen. Ich muss als Diener Gottes unter Gott stehen. Gott muss mein Auftraggeber sein, nicht irgendein Verein, nicht irgendeine Organisation. Gott muss der Befehlshaber sein und dem wir folgen müssen. Also zuerst mal als Mann und dann geht's weiter. Und die Frau sollte unter Gott stehen, auch unter ihrem Mann. Wenn sie keinen Mann hat, sollte sie dann unter der Gemeinde sich unterordnen. Das ist dann dieser andere Weg. Gott hat verschiedene Wege, aber Unterordnung ist wichtig. Ohne Unterordnung läuft nichts. In der Welt Gottes, in der Welt mag es sein, dass sich jeder sich emanzipiert und sich durchsetzt, aber bei Gott nicht. So, da wird noch beschrieben das Verhalten gegen die Welt, wie wir uns verhalten sollen. Die Gläubigen ordnen sich unter, auch der Obrigkeit. Das gilt auch dazu, solange sie nicht gegen Gott ist. In dem Augenblick, wo sie gegen Gott ist, machen wir nicht mehr mit. Müssen wir auch nicht mehr mitmachen. Also wenn der Kaiser als Gott verehrt werden soll, machen wir nicht mehr mit. Aber wir dienen dem Kaiser, wir bezahlen unsere Steuern so gut wir können, aber wir werden ihn nicht als Gott anbieten. Er kriegt nicht die Stelle Gottes für unser Leben. Und alles, was vor Gott gestellt wird, egal was, haben wir nichts mehr zu tun. Auch wenn in der Kirche, wenn wir beten nicht den Pfarrer, den Priester oder den Bischof, den Papst an, sondern wir beten Gott an, aber sobald der Priester, Papst oder Bischof oder irgendein Heiliger dazwischen steht, haben wir nichts mehr zu schaffen damit. Gott steht immer an erster Stelle. Eine ganz schwierige Stelle, bevor ich bei der Unterordnung komme noch, ist 1. Petrus 3, Vers 19 und Kapitel 4, Vers 6. Die Stelle, wo Jesus hinabstieg an den Ort der Unterwelt, ist eigentlich eine apokryphische Überlieferung. Und ich möchte vielleicht auch uns Christen zurufen, Leute, seid tolerant, seid nicht so engstirnig. Die ersten Christen haben die Apokryphen auch gelesen. Luther hat Apokryphen zum großen Teil noch übersetzt und so weiter und hat hingeschrieben, sind gut zu lesen. Aber mittlerweile einige Christen, Evangelikale vor allem, die haben gesagt, Apokryphen, das ist nicht Wort Gottes. Auch Apokryphen sind Wort Gottes. Guck mal, alles ist Wort Gottes. Gott spricht auch durch die Apokryphen und das ist erstaunlich. Hier Jakobus oder auch Judas verwenden Apokryphen. Das Buch Henoch, hier, wie Jesus hinabstieg an den untersten Örter der Unterwelt, das ist also eine apokryphische Auslegung, das war dort damals gang und gäbe. Sirach, zum Beispiel der Sirach, natürlich hat er aus Fleisch geschrieben. Nachdem viele unternommen haben, ein Buch zu schreiben, will ich auch noch ein Buch schreiben. Und dann schreibt er Jesus Sirach. Und so weiter. So wie du andere Bücher liest, ist es gut, andere Bücher zu lesen, aber du sollst herausfinden, ist das Wort Gottes auch in andere Bücher. Auch wenn du Bücher am Büchertisch kaufst, da sind viele Worte Gottes, viele gute Gedanken. Und da musst du immer auch filtern. So, nur nebenbei. Also sei nicht engstirnig, wenn du auch mal sagst, Apokryphen, es gibt viele Apokryphen. Zum Beispiel das Thomas-Evangelium. Ja, das ist vom Teufel. Nein, das Thomas-Evangelium ist nicht vom Teufel. Wir hätten heute den Koran nicht, denn im Koran ist das ganze Thomas-Evangelium verarbeitet. Im Koran, die Moslems. Guck mal, Gott hat 1,3 Milliarden Moslems etwas gegeben, den Thomas. Wir haben die vier Evangelisten, wir brauchten vier Evangelisten, aber die Moslems kommen mit einem Evangelisten durch, dem Thomas, der zuerst so gezweifelt hat. Und alles, was der Thomas in seinem Evangelium hat, man hat lange Zeit nicht gewusst, was ist das oder wo hat er das her, bis man dann auf dem Sinai-Kloster oder im Sinai-Kloster das Thomas-Evangelium gefunden hat. Und das ist alles, was im Thomas-Evangelium drin steht, steht im Koran drin. Jungfrauengeburt, alles Mögliche, wie Jesus Lehmvögel macht und dann in die Hände klatscht und dann davonfliegt, schöpferische Kraft. Und dass Jesus die gleiche Kraft hat wie Allah. Also du kannst mit dem Koran oder mit dem Thomas-Evangelium den Moslems beweisen, Jesus ist der Sohn des lebendigen Gottes. Durchweg. Natürlich kommt eine Stelle, wo dann jüdischer Einfluss drin ist, denn wir wissen ja, Mohammed war ein bisschen unterbelichtet. Sorry, vergib mir. Aber er war ja, er hat das, was er genommen hat, was er damals gefunden hat, er hat nichts anderes gefunden. Er hatte Judentum und das Thomas-Evangelium genommen, dann ein bisschen durchgerührt und dann als seine Offenbarung genommen. Und was ist dann gewesen? Dann ist das rausgekommen. Ja, Gott hat den Falschen gekreuzigt oder zugelassen, dass sie den Falschen kreuzigen. Und der Richtige ist natürlich durch Gottes Gnade davon gekommen. Sie haben den Falschen gekreuzigt. Und vielleicht können wir da auch da eine Auslegung machen. Ich habe mal 2 Jahre lang Bibel-Koran-Lesung gemacht über Telefon, also, und die Leute haben rege angerufen, manchmal bis zu 50 Anrufe pro Tag. Wir haben Zettel verteilt bei den Türken hier, also Bibel-Koran-Lesung, also ein Abschnitt aus dem Koran und ein Abschnitt, genau den gleichen Abschnitt, auch aus unserer Bibel. Und die Leute waren erstaunt, dass das bei uns in der Bibel, und dann eine Diskussion angezettelt, Jesus und so weiter. Und man kann missionieren, du kannst alles benutzen, zu missionieren. Wie hat Paulus gemacht? Ich bin hier in Athen rumspaziert, habe sämtliche Altäre gesehen und ich fand den altierenden, unbekannten Gott. Jetzt möchte ich eine Predigt halten über diesen unbekannten Gott für diesen Altar hier. Über diesen Altar. Und hat einen heidnischen Altar genommen und hat eine christliche Predigt gehalten. Das musst du können. Aus einem heidnischen Altar eine christliche Predigt zu machen. Gott ist nicht mehr der unbekannte Gott, sondern Gott hat sich inzwischen sich offenbart in Jesus Christus und dann fing er von der Auferstehung. Und dann haben die Griechen gesagt, ja, was will der Lord, der Bube? Die haben es nicht verstanden. Die haben es nicht kapiert. Aber der hat das benutzt. Der hat es benutzt. So, weiter. Jesus stieg hinab bis an den untersten Örter der Erde. Er war ja der Stellvertreter, unser Stellvertreter für die Menschheit. Jesus kam ja für die gesamte Menschheit, von Adam bis zum letzten Knecht, letzten Magd. Er kam für die ganze Menschheit, er starb für alle Menschen, nicht nur für alle. Und die erste Verheißung von Jesus wurde der Eva gegeben. Und dein Nachkomme wird der Schlange den Kopf zertreten. Das ist Jesus, diese Verheißung, dieses Nachkomme. Und diese Verheißung wurde damals gegeben, 1. Mose 3, Vers 14. Und jetzt kommt mit der Unterordnung, deshalb ist auch so wichtig, dass wieder die Schöpfungsordnung wiederhergestellt wird. Weißt du, die Eva hat den Adam übergangen. Sie hat den Adam übergangen und das Weib gab dem Manne zu essen. Und dann gingen ihnen die Augen auf. Der Mann ist verführt worden durch die Frau, wie auch immer, wie man das auch versteht. Und jetzt beginnt hier wieder die Wiederherstellung. Sie ist Mutter aller Lebenden, Eva. Und das zu den Menschen, die Jesus im Totenreich antraf, gehörte auch Adam. Und auch Adam war einer, der erlöst werden musste. Christus ist der zweite Adam geworden. Also der erste Adam. Und wie durch einen Menschen Sünde in die Welt kam, so kommt das Heil durch einen Menschen zu allen Menschen. Jesus Christus. So, er ist hinabgestiegen in diese Unterwelt. Und dass es so ist, steht Jesus vor seine Jünger und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Das ist die Unterwelt. Hades oder Hölle. Und dann heißt es weiter, und der Tod gab die Toten her, die Hölle gab die Toten her, die ganze Unterwelt und so weiter. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Das Evangelium ist so großzügig. Denn Gott gibt auch den Menschen, die nie was von Gott gehört haben. Und das ist Schöne dabei und das Erstaunliche dabei ist, Petrus bezieht sich für die Menschen aus der Zeit von Noah. Noah wird namentlich erwähnt vor der Sintflut. Also die Menschen, die nie was von Jesus gehört haben, die erleben Jesus in der Hölle oder in der Unterwelt. Das ist die zweite Chance. Die werden wie ein Brand aus dem Feuer gerettet. 1. Korinther 3, Vers 11 bis 15. Und die Höllenfahrt ist so wichtig, denn ohne Höllenfahrt gäbe es keine Himmelfahrt. Er stieg hinab an den untersten Örter. Und es ist interessant, wo er dann sagt noch, ich muss noch in Johannes 10, Vers 16, ich muss noch auch zu den anderen Schafen gehen und auch sie herausführen. Die anderen Schafe sind die, die nicht mehr da sind, die in der anderen Welt leben. Ich muss auch zu den anderen Schafen gehen und auch doch die anderen Schafen aus dem anderen Stall noch herbeiführen. Und deshalb ist auch interessant, als Jesus gekreuzigt wurde in der Zeit der Kreuzigung und der Auferstehung, es wurden Heilige in der Stadt Jerusalem gesehen. Plötzlich sind die in Jerusalem gewesen und sie waren verstorben und Jesus ging zu all den Verstorbenen dorthin und hat ihnen gepredigt, Leute, ich bin euer Erlöser, ich bin für euch gekommen und wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also, wer ruft jetzt meinen Namen an? Und der Teufel wird alles natürlich versuchen, dass die Menschen den Namen Jesus nicht mehr kennen. Aber wenn selbst in der untersten Hölle, in der untersten Welt, in dem untersten Verlies irgendjemand noch den Namen Jesus buchstabieren kann, wird errettet werden. Kann errettet werden, nach der Aussage der Bibel. Wir sagen, ja, aber wir haben von der Bibel so viele Beweise, dass es eine große Kluft zwischen in dem Totenreich ist. Ja, das war, bevor Jesus starb. Als Jesus das Gleichnis von Abraham und reichen Mann und Lazarus und Abraham erzählt und als er sagt, ich leide Pein, schick doch den Lazarus runter, dass er seinen Finger tauche und meine Lippen kühle oder dass er meinen Brüdern sage, ich habe noch 5 Brüder. Das war noch bevor Jesus starb, bevor die Erlösung stattfand, bevor Jesus runterstieg. Wir müssen das nur verstehen. Und zum Schächer sagte, du wirst heute noch mit mir im Paradiese sein. Mit seinem Tod und mit seinem Herabstieg in der Unterwelt ist die Hölle gefangen genommen, das Gefängnis gefangen genommen. Das ist nicht der Teufel. Der Teufel ist unten gelassen worden. Aber die Unterwelt, die Verstorbenen, die keine Ahnung hatten von Gott oder die hofften. Und wie viele Menschen sind gestorben und betrogen, belogen, ermordet? Oder haben sich in Sachen hineinverwickelt, Krieg, ich denke nur, verstehst du, auf den Schlachtfeldern, ahnungslos. Und die meisten Menschen sind in die Unterwelt gegangen, ahnungslos. Niemand hat ihnen von Christus was erzählt, vielleicht. Und eigentlich, wir Christen hätten ihnen was von Gott erzählen müssen, dann hätten sie sich bekehren können. Wer viel weiß, von dem wird viel verlangt. Und wir müssen auch wissen, auch bei der Auferstehung und der Wiedererweckung und so weiter, es wird Stufen geben. Nicht alle. Wer viel weiß, der wird viele Streiche erleiden und wer wenig weiß, der wird weniger Streiche bekommen. Also es hängt, wenn du über Gott informiert bist und verloren gehst, dann gnade Gott dir. Du hast viel gewusst und hast nicht getan. Wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, du hast gewusst, ich muss vergeben, ich muss mein Leben in Ordnung bringen, ich muss die Sache klären und hast nicht geklärt, dann wird Gott dich zur Rechenschaft ziehen. So, zum Schächer sagte, du wirst mit mir im Paradiese sein. Hölle und Himmel. Eigentlich, bitte erschreckt nicht, wenn ich das als Pastor sage, aber ich sage das trotzdem, ich geniere mich das nicht. Himmel und Hölle gibt es nicht. Himmel und Hölle ist Gottes Ferne oder Gottes Nähe. Das ist Himmel und Hölle. Du kannst Himmel auf Erden erfahren, wenn du in der Nähe Gottes bist. Wenn du in der gesegneten Stunde bist, in der Herrlichkeit Gottes bist. Wir sind versetzt an himmlische Örter. Du musst also gar nicht entrückt werden und gar nicht irgendwo hinfahren. Den Himmel kannst du hier erleben. Und wo Gottes Ferne ist, ist die Hölle. Du kannst alles haben, kannst alles besitzen, kannst alles können, alles verstehen. Und ist Gott nicht dabei, ist Hölle. Ein Schwuler hat mir einmal gesagt, ein Jesuitenpriester sogar, der kam zu mir und sagt, Herr Matutis, Sie brauchen mir von der Hölle nicht erzählen. Ich mache die Hölle hier schon durch. Und viele Menschen machen die Hölle jetzt hier schon durch, die Gottesferne. Überleg einmal, Krankheit und Leiden und all das ohne Gott, das kannst du gar nicht verkraften, das ist Hölle. Die ganzen Anfechtungen. Und Jesus geht hinab und gibt ihnen eine zweite Chance und sagt, Leute, ich bin für dich gestorben. Willst du gerettet werden, glaubst an mich. Und alle, die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Natürlich werden die, die nicht viel gewusst haben und so weiter, die werden nicht die Stufe erreichen. Eigentlich, wir sollten uns alles dran setzen, dass wir teilhaben an der Erstauferstehung. Denn wir sind Könige und Priester. Wir werden mit Christus regieren. Wir werden den Regierungsstab Gottes bilden. Das ist eine ganz andere Position, Wir, versteht, die wir Christus kennen, Christus dienen und mit Christus leben und so weiter, wir werden eine ganz andere Position haben als die, die nichts von Gott gewusst haben. Und da ist eine Hierarchie in dem Reich Gottes. Und Gott will nicht, dass irgendjemand verloren geht, das Wort Gottes, sondern dass alle sich bekehren, dass sie umkehren. Und dann lesen wir weiter. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Und jede Zunge, jedes Knie. Und das, jede Zunge, jedes Knie, das bezieht sich auf den Körper. Das bezieht sich auf Körper. Und die Dämonen, auch der Teufel, hat keinen Körper. Auch wenn der manchmal als Monster dargestellt wird, als Fratze oder sonst was, der hat keinen Körper. Aber du und ich, wir haben eine Zunge. Und unsere Zunge und unser Knie muss bekennen, Jesus ist Herr. Und er wird jedes Knie und jede Zunge bekennen. Und Jesus wird der Herr sein. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel, auf Erden und unter der Erde. Seitdem hat Jesus die Macht. Und wenn Jesus wiederkommen wird, das gehört zu der Wiederkunft Jesu, dann wird er den Teufel davonjagen, beziehungsweise er wird selber freiwillig weglaufen. Die Unterwelt, als das, was wir jetzt hier hören, die Höllenfahrt Jesu und so weiter, ist nicht Fegefeuer oder ein Reinigungsfeuer oder sonst irgendetwas dergleichen. Da wird nichts mehr gereinigt und nichts mehr geheiligt. Wie der Baum fällt, so bleibt er liegen. Und deshalb ist es so wichtig, dass du viel über das Reich Gottes dich informierst und nach dem Reich Gottes trachtest, dass du in Sprachen betest, dass du, wenn du heimgehst, ich sage jetzt mal heimgehst, wenn du stirbst, dass du dich in der jenseitigen, unsichtbaren Welt zu Hause bist, dich auskennst, dass du deinen Erlöser kennst, dass du nicht mit jedem Licht mitrennst. Es gibt so viel Lichtarbeiter, was die heute so sich nennen, Lichtarbeiter, die arbeiten da an irgendwelchen Funzeln rum. Ja, tut mir leid. Weißt du, ich habe lange Zeit, als ich dann von Kübler-Ross las, also so da ein Licht kam und kaum und so weiter und immer wieder, und sie hat einige Interviews gehabt. Ich habe gesagt, ich kann das nicht glauben, dass Gläubige und Ungläubige das gleiche Erleben ist. Es ist ein Unterschied dem, der Gott dient und der Gott nicht dient. Es ist ein Unterschied und ich wollte unbedingt wissen, wie das ist. Und dann habe ich mir einen Bruder mal, einen Baptistenpastor eingeladen aus USA. Der war tot 3 Tage und dann kam er, war also sein Glied, also sein Mitglied der Gemeinde war Arzt, musste den Todesschein ausstellen und das war so traurig. Er sagt, ich muss den Todesschein für meinen Pastor, der mich gesegnet hat, der mich getraut hat, der mich getauft hat, der muss ihm seinen Todesschein ausstellen. Herr, hab Gnade doch mit dem Bruder. Und dann fasst er, will seinen Puls fühlen, plötzlich fühlt er Puls. Hat er sich Urlaub genommen und hat für den Bruder gebetet, bis er wieder zum Leben zurückkam. Und er kam zum Leben zurück und er hat bei mir in der Gemeinde gedient. Und hat sein Zeugnis gegeben und ich wollte genau wissen, Bruder, wie war das? Dann habe ich gefragt, wie war das mit dem Licht? Dann habe ich gesagt, ja, am Anfang kam auch ein Licht auf mich zu. Komm. Und dann habe ich mir besonnen, meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden folgen sie nicht. Komm. Und dann habe ich gesagt, dann in seinem Zustand, also Totenzustand, sagte, wer bist du? Gott weist sich aus. Gott hat einen Namen und der heißt Jesus. Wer bist du? Und das Licht verschwand. Und dann kam ein anderes Licht. Und Geschwister, wir folgen nicht jedem Deppen. Und wir folgen keinen irgendwelchen Strahlen oder Lichtern. Nein, unser Licht ist Jesus Christus. Ich bin das Licht der Welt. Und meine Schafe hören meine Stimme. Der Teufel kämpft um deinen Leichnam. Solange du, bis du nicht unter der Erde bist. Also solange kämpft er. Kämpft um den Leichnam Moses. Wir werden beim Judas das wieder feststellen. Das ist der gleiche Gedanke. So. Und dann kam ein anderes Licht und dann sagte der Herr, das war der andere, das war der Verführer, das war mein Widersacher. Also Leute, wir müssen das Licht Gottes kennen. In seinem Licht sehen wir das Licht, heißt es im Wort Gottes. In seinem Licht, du musst das Licht Gottes kennen, sonst wirst du irregeführt. Dann laufst du da, sobald du Licht siehst, rennst du da im Tunnel gleich raus. Nein, frag, wer ist es? Identifiziere dich. Und die sichtbare und die unsichtbare Welt muss sich identifizieren. Wer bist du? Glaub nicht einem jeden Geist. So, nur nebenbei. Gott hat hier sich schrittweise offenbart, durch die verschiedenen Bünde und so weiter. Und auch das ist eine Offenbarung. Weißt du, Jesus will nicht, dass du unwissend bleibst und dass du verloren gehst. Gott ist gnädig bis zum Schluss. bis zum jüngsten Gericht. Das jüngste Gericht ist nachher, wo alle Menschen vor Gott treten werden, die je gelebt haben, und sie werden Lohn empfangen. Eigentlich das Gericht ist nicht etwas Schreckliches für uns Christen, nur für die Nichtchristen, die nicht gelebt haben. Ist es grausig und furchtbar. Und das Gericht ist für alle da. Auch die Christen müssen ins Gericht. Hör zu. Auch die Christen müssen das Gericht Gottes. Aber für uns ist die Belohnung. Was hast du verdient? Wie hast du gelebt? Und ein jeder wird bekommen, je nach seinem Werk. Alles muss durchs Feuer gehen und was bestehen bleibt, das wird belohnt. Also deine Werke, was du auch alles gemacht hast, auch deine Gesänge, deine Gebete, dein ganzes Leben muss durchs Feuer durch, wirst, und dann, was wird von deinem Leben noch übrig bleiben? Und was übrig bleibt, dafür kriegst du Lohn. So, jetzt geht's noch um meine Frau, die Wiederherstellung, das geschieht hier durch die Unterordnung. Das neue Verhalten, also wenn du die Predigt Jesu verstanden hast, die Wiedergeburt erlebt hast, dann beginnt die Unterordnung in deinem Leben, dann unterordnest du dich als Mann Gott, aber auch gleichzeitig wirst du den anderen gleichwertig achten, du wirst nicht die Frau diskriminieren oder wie jetzt hier auf diesem Schwulenfest da anscheinend passieren soll, dass Frauen von Männern an Ketten gelegt werden und durch die Stadt geführt werden, so nur als Schauspiel, als Theater, was auch immer ist. Gott hat Mann und Frau gleichwertig geschaffen. Frau ist nicht schlechter wie Mann und Mann ist nicht besser wie die Frau oder schlechter. Aber die Unterordnung, das ist so wichtig. Die Frau soll jetzt das Lamm in ihrem Hause sein. Durch sie kam die Sünde. Durch sie wird sogar selig durch Kinder kriegen, steht es in der Bibel. Dann wird der Schmuck der Frauen erzählt. Manche protestantische Kreise, die sagen, die Frauen darf keine Ohrringe, kein Schmuck, nicht einmal Ring irgendwie tragen, gar nichts. Die Frau muss also schmucklos sein. Ihr Haar ist ihr zur Decke gegeben, nachher predigen sie. Aber ich möchte nur 1. Petrus 3, Vers 3 bis 6 erwähnen, und da steht auch unter anderem nur nebenbei. Und seid so geschmückt und so gekleidet, wie Sarah war. Und jetzt ist interessant, der Schmuck, den die Sarah hatte, dieser Schmuck, 1. Mose 16, Vers 1 bis 4 oder 1. Mose 21, Vers 8, den Schmuck, den die Sarah hatte, da war unter den ganzen Schmuckgegenständen, die Rebekka nachher bekommen hatte, da war sogar ein Nasenring dabei. Also die Sarah hatte einen Nasenring. Einen sehr wertvollen Nasenring wahrscheinlich. Also unsere Schwestern dürfen ruhig Nasenringe tragen. Geschmückt wie die alten Frauen. Steht in der Bibel. Und jetzt komme ich noch zu einem Punkt. Heißt es, und sie nannte ihren Mann, ihren Abraham, Herr. Du, ich sag euch, lest das Material durch, ihr werdet entsetzt sein. Die Sarah war eine sture Frau. Die hat denn, als dann zuerst sagt sie mit der Hagar, macht das und das, hat Abraham gemacht. Und der Abraham tat, was seine Frau ihm sagte. Du siehst also, was Unterordnung ist. Und dann, als nachher der Ismael groß war und frech war, jagt sie davon mit ihrem Sohn. Sie hat nichts mehr in meinem Haus zu suchen. Mein Isaac. Und dann, was macht Abraham? Er betet, ist traurig. Und der Herr sagt, mach, was dir Sarah sagt. Also so ist, was Unterordnung ist. Also ich verwende immer das Bild bei der Unterordnung. Der Mann ist das Haupt, aber die Frau ist auch der Hals. So wie sich der Hals dreht, so muss sich der Kopf auch drehen. Nur nebenbei. Aber dieser Grundgedanke ist hier, also was die Bibel also lehrt, und ebenso erst 1. Petrus 3, Vers 7, und ebenso sollt ihr Männer, mit Feingefühl, Respekt und so weiter, sollt ihr eure Frauen ehren, als das schwächere Geschlecht und dergleichen. Das ist etwas mit Schöpfungsordnung hat es zu tun. Das hat etwas mit der Schöpfungsordnung zu tun. Wir sollten also einander tragen, einander. Der Mann muss an der Frau was lernen und die Frau muss am Mann was lernen. Dass sie also jetzt Gott und Mensch verstehen. Eva übernahm die Führung und die Kontrolle über Adam und jetzt muss sie wieder zurückgeben durch die Unterordnung. Gott hat die Frauen benutzt und die Frau hat verschiedene Funktionen und die Frau kann Gott dienen, so viel sie will. Niemand wird ihr das verbieten. Aber es gibt einige Ausnahmen, was eine Frau nicht kann. Es gibt einige Ausnahmen, da möchte ich das auch betonen. Eine Frau sollte keine Gemeinde leiten. steht in der Bibel so, in 1. Korinther. Der Paulus schreibt da in Korinther sehr ausdrücklich, alles andere kann die Frau machen. Sie kann weissagen, sie kann evangelisieren, sie kann lehren. Eine Frau darf lehren. Eine Frau schweige in der Gemeinde. Wer das einfach liest, nach unserer Übersetzung, die soll in der Gemeinde nicht schnattern, steht es dort. Das ist ganz was anderes als lehren, dass man dann eine Frau verbietet, sie soll in der Gemeinde nicht lehren. Sie soll nicht schnattern, das ist also so ein Ausdruck im Griechischen, also wie die Enten oder Gänse schnattern. Die sollen nicht so schnattern. Wir müssen eines bedenken. In der Antike saßen Frauen auf der Seite und die Männer auf der Seite. Und wir lesen ja beim Paulus, Petrus schreibt, was Paulus predigt, ist manchmal schwer zu verstehen. Manchmal kommen die Leute wirr. Und dann, die Frauen waren nicht gelehrig, schriftgelehrig, die waren nicht belesen. Dann hat die Frau gesagt, Karl, was hat er denn gesagt? Was heißt das? Und das stört den Gottesdienst. Deshalb sagt Paulus, wenn man lesen, ausdrücklich klar und deutlich lesen, wenn sie was wissen will, soll sie ihren Mann zu Hause selbst fragen. Und nicht im Gottesdienst stören. Das stört den Gottesdienst. Aber vom Lehren, wenn ich denke nur Priscilla und so weiter, die legten dem Apollos, das war eine Frau, legten Apollos sogar den Weg Gottes. Und wir haben also sogar Leute, die dann besonderen Dienst auch getan haben und dergleichen. Was aber in der Gemeinde Jesu nicht ist, dass die Frau ein Leitungsamt hat, ein Bischofsamt, dass sie über die Männer herrscht. Das ist nicht biblisch und dass sie Männer kommandiert, was jetzt geschieht das in unserer Gesellschaft und ist gang und gäbe. Die Frauenordination, eine Frau darf viel machen, aber sie darf nicht alles machen. Und es gibt es Grenzen. Und die Grenze ist also, dass sie nicht über ihren Mann stehen. Also eine Frau darf nicht Gesetze machen, Dogmen aussetzen, so wie Bischofsamt kommandieren und sagen, also wir müssen ab heute alle ohne Schuhe in den Gottesdienst kommen. Und da müssen sie Männer wie Frauen sich richten. Aber sie darf lehren, sie darf unterrichten, sie darf Gutes tun und helfen und dergleichen. Leitungsamt. Ist also ausschließlich Männern vorbehalten. Jesus hat also Apostel eingesetzt. Er hätte auch Frauen einsetzen können als Apostel, hat er aber es nicht getan. Er hat ja genug Frauen gehabt. So, lasst mich ganz kurz noch gucken, was ich noch schnell streife. Ihr werdet ja selber alles durchlesen können. Ein paar Gedanken zur Vergebung. Das habe ich vorhin gesagt. Also ein ganz wichtiger Schlüssel im Reich Gottes ist die Vergebung. Die Liebe deckt weiter eine ganze Menge tagtäglich anhäufender Sünden zu. Und es muss sehen, das ist Petrus. Petrus fragt seinen Herrn, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Und du weißt ja, der Herr hat gesagt, 70 mal 7, 7 mal. Also 500 mal am Tag musst du vergeben. Und das sagt der Bruder, das schreibe ich also jetzt als Mitältester, als Wissender. Gott hat mich gelehrt und ich gebe das, was ich bei Jesus gelehrt habe, weiter einfach. Und deshalb ist die Liebe deckt der Sündenmenge. Also ich muss jeden Tag 500 Mal vergeben. Wir sollen gastfreundlich sein. Wir sollten aufnehmen, denn manche haben unwissend Engel beherbergt. Das haben wir im Hebräerbrief gehabt. Noch ein paar Gedanken zum Leiden. Kapitel 4 ist so eigentlich das Herzstück des 1. Petrus. Leiden, und zwar am Fleisch leiden. Wir leiden am Fleisch, am alten Menschen. Wir leiden nicht irgendwie, sondern unser alter Mensch wehrt sich. Ist nicht einverstanden. Jakob Böhme hat einmal gesagt, wer nicht stirbt, bevor er stirbt, verdirbt, wenn er stirbt. Also wir müssen vorher sterben und mit der Rebellion aufhören gegen Gott und sagen, ja Herr, dein Wille geschehe. Christen sind Fremde in dieser Welt und da gibt er ganz klare, konkrete Anweisungen, wie sie sich verhalten sollen. Sie sollen ständig in der Liebe sein, sie sollen gute Haushalter Gottes sein, sie sollen die Prüfung, die auf sie zukommt, bestehen, nicht davonlaufen. Und sie müssen wissen, wir sind Fremdkörper in dieser Welt. Und dann gibt er einige Anweisungen an die Ältesten. Älteste, das sind Leute, die in der Gemeinde sind, die Gemeinde leiten, die für die Gemeinde verantwortlich sind. Sie sollten also Priester sein. Und sie sollen mit Freuden das tun und nicht sagen, ich muss schon wieder predigen, ich muss schon wieder da mit diesen komischen Leuten mich auseinandersetzen. Die sollen Freude haben am Dienen und sie sollen begeistert sein, einfach im Dienst. In der Gemeinde gibt es nicht Demokratie, sondern in der Gemeinde ist Gottes Herrschaft Theokratie. Gott herrscht und Gott benutzt die Brüder, Gott benutzt die Schwestern, Gott benutzt einander und jeder lässt sie benutzen. Und wenn du dann in so ein Amt gerufen wirst, dann wird, man fragt ja heutzutage, wenn jemand gewählt wird, nehmen Sie das Amt an. Du solltest mit Freuden und gerne so ein Amt annehmen. Wenn jemand dich bittet, dann bist du auch fähig. Und wenn dich jemand ruft und beauftragt, dann hast du auch das Zeug, die Verantwortung wenigstens für diesen Abschnitt zu übernehmen. Ein Ältester in der Gemeinde, damals in den Gemeinden, und es ist biblisch, wo Paulus überall hinkam, setzt der Älteste ein. Petrus bestätigt das alles nur noch. Und er war ein Mitältester in der Gemeinde, hat mit den Brüdern zusammengearbeitet. Petrus und die Elf, die traten auf mit einer Stimme. Und Älteste, wenn sie in einer Gemeinde sind, sie sollten mit einer Stimme sprechen. Sie sollten an einem Strang ziehen. Nicht der eine in der Richtung und der andere in jene Richtung. Wir sollen alle Richtung Gott und Richtung Heiliger Geist und Richtung Jesus ziehen und gehen. Dann redet er von Demut sehr stark. Seid fähig, demütig zu sein. Dieser erste Petrusbrief könnte man auch jetzt ab dem Abschnitt 4, Kapitel 4 oder 5, auch Weidebrief rechnen. Das ist dieser Fetzen, der verloren gegangen war oder dann dazu kam später. Weidebrief. Weidet meine Schafe. Das ist, was der Herr ihm gesagt hat. Und das gibt er einfach weiter seinen Brüdern. Einer der schönsten Verse, wahrscheinlich der bekannteste Vers aus 1. Petrus 5, 1. Petrus ist Kapitel 5, Vers 7. Alle eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Also, der Sorge werfen auf ihn, du musst richtig auf Gott werfen, manchmal klappt das nicht. Dann Kapitel 5 gibt es noch Ermahnungen an die Alten, an die Presbyter, also die Neugetauften sollten wissen, sie sollen sich unterordnen und sie beraten lassen, sie sollten die Ältesten wie Väter und Mütter betrachten, so wie man Vater und Mutter, nicht was will der Alte oder die Alte, so, sondern wie Väter und Mütter behandeln und trachten. Und die natürlich sollten wieder herzlich weiden und leiten. Und da heißt es, reizt sie nicht, die Ältesten haben auch eine ganz große Verantwortung, reizt sie nicht zum Zorn, provoziert sie nicht extra. Wir können auch natürlich provozieren und sie irgendwie wohin führen. Deshalb die große Wahrheit in 1. Petrus ist Unterordnung und wir funktionieren erst als Christen, wenn wir uns unterordnen. Grundsätzlich unterordnen. Und dann unsere Sorgen auch Jesus unterordnen. Alle eure Sorgen werfen auf ihn. Dann der Teufel ist wie ein brüllender Löwe, Kapitel 1. Petrus 5, Vers 8. Und wir sollen nüchtern sein, nicht in die falsche Richtung rennen. Wir sollten genauso wissen, wenn der Teufel hier brüllt, dann sind die Löwinnen auf der Seite, die warten schon auf uns, bis wir kommen und rennen. Wir sollen nicht in die falsche Richtung rennen. Das ist so wichtig, wenn Schwierigkeiten, wenn Nöte sind, nicht in die falsche Richtung rennen. Dann noch der letzte Friedensgruß oder der Grüß, Kapitel 5, Vers 13 und 14. Und da ist noch interessant, der heilige Kuss. Grüßt die Briefempfänger mit dem heiligen Kuss. Christen grüßen sich mit dem heiligen Kuss. Wir müssen auch das bedenken, wie wurde der Herr Jesus verraten? Durch einen Kuss. Und deshalb, du kannst ein Verräter Christi sein oder ein Heiliger sein. Jesus kam zu Petrus, zu Judas und sagte, Freund, wie bist du zu mir gekommen? Er hat ihm einen Kuss gegeben. Das war ein heiliger Kuss. Was Judas Jesus gab, war ein unheiliger Kuss. Und das ist, was hier Petrus aufarbeitet. Der arbeitet also die Heilsgeschichte, den Heilsweg auf. Du sollst nicht als Verräter zu deinem Bruder kommen, so scheinheilig tun und ach, du bist so süß und so nett und so schmeichelhaft und schmieren und schleimen. Du solltest ehrlich sein. Freund, wie kommst du zu mir? Wie kommst du zu mir? Mit falschen Hintergedanken im Kopf. Und Judas, wie kam er zu? Er hat Jesus verraten. Er kam allein, aber er gab den Kuss. Und deshalb, wir sollen uns mit dem heiligen Kuss grüßen. Ohne Bedenken, auch wenn er Judas ist. Auch wenn er der Falsche ist. Wir sollten auch keine Angst haben, den Falschen zu küssen. Jesus hat auch den Falschen geküsst. Und manchmal küsst du den Falschen. Und dein Feind, dein Widersacher. Aber das ist auch die Liebe. Du sollst deine Feinde lieben. Sollen wir Feuer vom Himmel holen? Petrus. Also, die Geschichte von Petrus ist noch nicht zu Ende. Wenn du noch weiterliest, du wirst noch bestimmt noch ein paar andere Sachen entdecken. So, also, grüßt euch mit dem heiligen Kuss. Ein Kuss ist etwas Intimes. Und zwar nicht nur ein Backenkuss, so französisch oder so einfach, dass man ein bisschen so drückt. Nein, wenn die früher geküsst haben, die haben von Mund zu Mund. Und da musst du schon ein herzliches Verhältnis haben zu jemandem, bis du das tust und bis du das machst. Das macht meistens Mann und Frau. Da muss in diesem Bündnis Gottes sein. Man küsst nicht jeden. So küsst man nicht jeden. Kann es natürlich tun. Aber die Art, die mit dem heiligen Kuss, du musst wissen, den ich küsse, ist der auch ein Heiliger? Hat er den Heiligen Geist? Wenn du küsst, ich habe eine Predigt, irgendwann werde ich halten, vielleicht diese Predigt, über den Kuss. So viele Geister und Dämonen übertragen sich über Kuss, genauso wie über Sex. Und deshalb, der heilige Kuss, küss niemand, der nicht heilig ist. Denn sonst kriegst du seine Dämonen und handelst sie ein. So, das soweit. Bestimmt ist noch viel zu sagen. Aber das könnt ihr heute nicht ertragen. Die Zeit schon fortgeschritten. Ich möchte euch nur einladen noch zum das nächste Treffen. Die nächste Gemeindebibelschule ist am Sonntag, den 31. Juli. Bestimmt werden einige im Urlaub sein, aber das lassen wir uns nicht stören. Das Material gibt zu kaufen hier und ist auch im Internet. Ich habe natürlich gedacht, ich mache den zweiten Petrus und Judas zusammen, aber ich habe mich erschreckt. Ich habe über Judas mehr Material wie über den zweiten Petrus in meinem Archiv. Und dann habe ich gedacht, nee, das muss ich jetzt trennen, ich mache nur den zweiten Petrus. Es waren nur ein paar Kapitel, aber da steckt genauso viel Sprengstoff. Und selbst wenn es nicht so viel wird, dann müssen wir nicht so viel arbeiten. Auch mal zwischendurch so ein bisschen etwas leichter. Aber wir werden also am 31. Juli uns wieder treffen. Ich denke, dass es alles klappt. Bete dafür, dass es funktioniert, dass wir Gutes rausfiltern kann. Ich möchte nur das Beste, was uns wirklich weiterbringt und uns ermutigt. Eigentlich die ganze Sache der Gemeindebibelschule ist, es soll für uns etwas sein, nicht für die anderen, für uns. Wir sollen in der Heiligung leben. Wir sollen mit dem Herrn wandeln. Wir sollen Wort Gottes verstehen. Und wenn wir das Wort Gottes verstehen, dann können wir das auch dann bei anderen umsetzen, anderen rüberbringen und anderen vermitteln. So, lass uns aufstehen und lass uns noch zum Schluss beten. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du uns jetzt auch segnest, wenn wir auseinandergehen und wenn wir jetzt unseren Brief betrachten, hier den Petrusbrief. Herr, du möchtest uns viel Gnade schenken. Herr Jesus, du möchtest auch die Geschwister segnen, die irgendwie jetzt in Stocken geraten sind, die nicht verstehen und nicht verstehen können. Manches, es gibt auch sowas, dass, Herr, öffne du ihre Augen. So wie du damals den Emmaus-Jüngern die Augen geöffnet hast und sie ja dich erkannten. Es geht um dich, Jesus. Absolut nur um dich geht es. Auch hier in der Bibelschule geht es nur um dich und wir wollen dich verstehen und dich begreifen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen.